Hallo und herzlich willkommen zum Juran-Podcast der Klinik für Anästhesiologie der Universitätsmedizin Göttingen. Heute ist der 3. April 2020 und neben und schräg gegenüber von mir sitzen der Dr. Martin Müller und der Dr. Lars Olaf Hanisch. Das sind beides Oberärzte der anästhesiologischen Intensivstation und mein Name ist Ingmar Finkenzeller. Heute wollen wir uns unterhalten über das Management von und mit und über Patienten mit Covid-19 auf der Intensivstation. Und so ein bisschen besprechen, was uns in den letzten Tagen hier beschäftigt hat. Also während wir das aufzeichnen, befinden wir uns so gerade in diesem aufsteigenden Ast von der SARS-CoV-2-Pandemie, die die Welt hier beschäftigt. Für die Leute, die das in 500 Jahren noch hören und das einordnen müssen. Genau. Wir wollen uns so ein bisschen entlanghangeln an der SOP, die wir hier im Haus erstellt haben oder die die beiden Kollegen, mit denen ich hier sitze, das erstellt oder mit erstellt haben und steigen einfach ganz am Anfang ein. Wie sieht eigentlich so ein Covid-19-Patient aus?
Genau, damit fängt die SOP an, von der Beschreibung des klinischen Erscheinungsbildes her. Ich glaube, was man bei dem Punkt nicht vergessen darf, da stehen halt so drin, dass 80% der Patienten haben milden Verlauf, 15% sind die, die als schwer einzustufen sind. Da ist die Definition sehr unterschiedlich. Zum Teil wird als schwer bezeichnet Patienten, die letztlich Sauerstoffbedarf einfach haben, also die eine Raumluftsättigung zum Beispiel unter 90 haben. Und 5% sind dann die Patienten, die dann am Ende bei uns landen, die kritisch krank sind. Man darf aber nicht vergessen, das sind eben die Patienten, die irgendeine Form einer Klinik haben. Und wahrscheinlich sind es ja vielleicht so um die ein Drittel der Patienten, die im Grunde keine Klinik haben oder die eine Klinik haben, die sie überhaupt nicht als Erkrankung einstufen. Ein bisschen Halskratzen. Ein, zwei Tage lang. Das heißt also, letztlich haben wir zwar diese Aufteilung, aber wir werden unter Umständen, und das sind ja eher die etwas gefährlicheren Patienten für den Alltag in der Klinik, werden uns auch Patienten begegnen, die überhaupt keine Klinik haben.
Wie treffen wir auf die Patienten ohne Klinik? Wieso kommen die dann trotzdem zu uns ins Krankenhaus?
Die kommen nicht ins Krankenhaus. Die kommen nicht ins Krankenhaus, weil sie eine Erkrankung haben, sondern die kommen halt ins Krankenhaus, weil sie irgendwas anderes haben. Das ist tatsächlich der Punkt, der uns gerade auch, wir hatten eben gerade nochmal eine Besprechung, mit am meisten beschäftigt haben. Wie gehen wir eigentlich mit dem ganz normalen Patienten um, der zu uns kommt, der Schockraumpatient, der vielleicht nicht ansprechbar ist, der 26-Jährige, der einen Autounfall hatte, der intubiert ist, wo auch die Klinik letztlich nicht dafür sprach, dass auch, wenn man fremdanalytisch vielleicht gesprochen hat, die überhaupt keinen Hinweis darauf hatten, aber die letztlich dann zu uns kommen und gerade dann zum Beispiel auf die Intensivstation kommen und da auch vielleicht am Ende positiv sind, weil sie es nicht wussten. Und dann natürlich Personal und im Endeffekt weitere Patienten infizieren würden. Und das ist eben der Punkt, wo wir gerade am ganz heiß diskutieren, wie gehen wir eigentlich jetzt mit all den Patienten, die da so kommen, wie gehen wir mit denen um? Machen wir bei allen Patienten Abstriche oder achten wir tatsächlich auf die typischen klinischen Symptome, die beschrieben werden? Die da wären zum Beispiel Dyspnoe, Fieber, anders geartete respiratorische Symptome, Husten, solche Sachen. Nehmen wir nur diese Patienten oder nehmen wir eben jetzt bei allen Patienten Abstriche?
Das Problem ist halt, je mehr Patienten positiv abgestrichen werden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass einfach jemand, der keine Symptome hat, ein asymptomatischer Träger dieses Virus ist, was in der Gesellschaft bei sozialer Isolation oder bei Barrieremaßnahmen nicht so ein Problem darstellt, was aber problematisch wird, wenn er halt in einen Hochrisikobereich kommt, wie in ein Krankenhaus oder wie eine Intensivstation, wo halt viele Patienten und vielleicht auch viele kranke Patienten auf einem Haufen landen, dann wird das halt relevant, sodass man sich überlegen muss, ob man die Patienten prophylaktisch sozusagen isoliert, was dazu führen würde, dass man sehr, sehr viele Patienten isoliert. Das ist halt im Moment ein logistisches und ja, vor allem ein logistisches Problem, was da entsteht.
Genau. Das ist eine ganz, ganz spannende Überlegung, finde ich, weil wir die jetzt beginnen zu denken in dieser SARS-CoV-2-Pandemie, aber wie dieses Problem eigentlich auch schon vorher grundlegend hatten mit allen Patienten, die ungeplant eine Aufnahme hier bei uns im Krankenhaus haben, genau. Dass wir nicht wissen, wie ist eigentlich deren Infektionsstatus. Ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir hier gerade auf die harte Tour lernen, was man eigentlich vor vielen Jahren oder schon in vielen Jahren hätte anders machen können, um Patientensicherheit zu schaffen am Ende.
Genau, wir hatten ein Kollege hatte gerade den Einwand, wir isolieren jede alte Dame, die aus dem Altenheim kommt, isolieren wir, weil sie ein gewisses Potenzial hat, einen multiresistenten Keim zu haben. Wieso machen wir das Gleiche eben nicht mit jedem Patienten, der von extern kommt? Da war der richtige Einwand. Lars hat es auch gesagt, er hat halt kein Risikopotenzial, der Patient ohne Klinik. Wir sind im Moment, ich habe die Zahlen von heute noch nicht gesehen, aber ich glaube, wir sind so knapp um die 300 Patienten in Stadt und Landkreis Göttingen. Das heißt, wir sind bei 350.000 Einwohnern. Eine verschwindend geringe Zahl. Wir haben etwas weiteren Einzugsbereich noch. Wir kriegen auch aus Nordhessen und NRW zum Teil Patienten, per Hubschrauber zum Beispiel. Heißt, wir haben noch ein bisschen mehr Patienten, die zu uns kommen können, größeren Einzugsgebiet. Aber letztlich reden wir insgesamt immer noch über sehr niedrige Zahlen. Und da ist die Frage, können wir das bewerkstelligen, dass jeder Patient, der aufgenommen wird als Notfall, tatsächlich erstmal in den Isolationsbereich kommt? Das stellt uns vor hohe Herausforderungen. Das stellt uns vor mehr Herausforderungen als der Patient, der jetzt positiv ist. Den machen wir im Moment, haben wir es so organisiert, dass wir relativ bequem eine Kohortenisolierung machen können auf der Intensivstation. Dafür haben wir Platz, da können wir die Patienten nebeneinander legen. Aber das mag von Krankenhaus zu Krankenhaus auch unterschiedlich sein. Aber wir haben eben die Situation, dass wir durchaus drei Patienten nebeneinander haben und andere Krankenhäuser haben eben alle Patienten in Einzelzimmer, wir nicht. Wir haben eine beschränkte Anzahl an Einzelzimmer, wo wir die Patienten auch einzeln isolieren können, die Verdachtsfälle. Aber diese Anzahl ist eben sehr beschränkt. Und die ist vom Personal und vom Material ist diese Einzelisolierung aufwendiger als eine Kohortenisolierung. Das merkt man deutlich jetzt schon im Alltag.
Problematisch sind halt nicht die Aufnahmen wegen dieser Covid-Infektion, sondern die Aufnahmen, die mit Covid-Infektion stattfinden, die wir vorher nicht wissen. Das sind halt die problematischen Fälle. Und wir haben es im Moment so gelöst, dass wir Verdachtsfälle, also im Sinne, dass das RKI tatsächlich auf einer eigenen Station, auf einem eigenen Stationsbereich isolieren, auch nicht im Covid-Bereich, sondern im gesonderten Bereich als Verdachtsbereich, aus dem man dann relativ bequem in entweder den Isolationsbereich oder den Nicht-Isolationsbereich verlegen kann. Das geht mit einem moderaten Patientenaufkommen, geht das noch? Wenn die Fallzahlen steigen, muss man gucken, ob man das irgendwie halten kann. Aber das ist bisher ein Konzept, was so ganz gut aufgeht.
Genau, wenn wir zumindest mit dem Punkt durch sind, habe ich jetzt eine Anmerkung mit der Klinik, so wie wir die Patienten erleben. Es steht in der SOP so schön beschrieben, dass die Patienten im Mittel vom Auftreten der Symptome, bis sie bei uns kommen, sind, vergehen 10 Tage. Das, was wir tatsächlich erleben, ist, wir haben jetzt noch nicht die wahnsinnig große Expertise. Also wir reden im Moment noch von wenigen Fällen, die zu uns kommen. Aber was für die eher typisch ist, ist, dass die sind zu Hause, werden krank, kriegen ihre Symptomatik, kriegen ein Maß an Luftnot, kommen ins Krankenhaus, werden mit Sauerstoff versorgt, halten sich und dann werden sie schlecht und werden zügig schlecht. Wir haben die glückliche Situation, dass wir noch eine IMC-Station haben, die extra dafür ausgebaut wurde, diese Patienten mit zu versorgen. Aber tatsächlich ist durchaus häufig so, dass die Patienten mit Luftnot kommen, die auf der IMC-Station sind und eigentlich tatsächlich nur wenige Stunden auf der IMC-Station sind und dann so schlecht von der Oxygenierung sind, dass sie dann intubiert werden, entweder noch auf der IMC-Station oder bei uns eben drunter kommen und da dann zügig intubiert werden müssen. Also ich glaube, das ist auch das, was man so liest, ist diese, wenn die Patienten intensivpflichtig sind, dass sie dann häufig innerhalb weniger Zeit, kurzer Zeit tatsächlich so diese ausgeprägte Klinik entwickeln und auch dann zügig intubationspflichtig werden.
Genau, es ist also kein so fulminanter Krankheitsverlauf vom ersten Tag an, sondern es wird lange von den Patienten kompensiert, bis dann irgendwann die Ressourcen des Körpers aufgebraucht sind und der Patient dann kippt und dann kippt er halt richtig, ne?
Das ist dann der Punkt, wo unsere Intensivstation dann ins Spiel kommt. Und wenn eben das nicht mehr mit reinem Sauerstoff auf der Nase zu halten ist, haben wir da Richtwerte? Also wann unsere IMC-Station sagt, jetzt habe ich den Eindruck, dass das nicht mehr bei uns zu führen ist und wir brauchen jetzt die Möglichkeiten der echten Intensivstation?
Im Moment ist noch eine Einzelfallentscheidung. Es gibt so Richtlinien und sozusagen Faden, Schnüre, woran man sich langhangeln kann. Im Moment ist es tatsächlich so, dass unsere Intensivstation auch selber beatmen kann, sodass die gar nicht für die Intubation und Initialbeatmung uns anrufen, sondern dass die quasi den Patienten so lange managen, bis es da oben nicht mehr geht, der Patient auf der IMC-Station intubiert wird, anbeatmet wird und dann die Verlegung zu uns erfolgt. Und wir dann quasi einfach mit der größeren Erfahrung mit den Ärzten auf der Intensivstation die Therapie fortführen. Aber die Initialbeatmung startet. Man muss auch sagen, wenn wir jetzt so langsam den Bogen zur Beatmung schlagen, ist, dass die Patienten mit der Covid-Infektion gar kein klassisches ARDS in dem Sinne haben, wo man mit hohen Piepniveaus Oxygenierung schaffen muss, sondern das sind eher so atypische ARDS-Verläufe, die zwar einen hohen Sauerstoff brauchen, und die vor allem, die Patienten haben vor allem eine sehr feuchte Lunge, aber die profitieren gar nicht zwangsläufig von hohen Piepwerten. Also was wir bis jetzt aus den anderen Ländern sehen, ist, dass so Pieps von 12 im Mittel gefahren werden, was bei ARDS-Patienten, für klassische ARDS-Patienten eher wenig wäre. Und es gibt auch durchaus Patienten, die ihr Covid mit einem Piep von 6 und 7 überstehen, ohne dass man auch mal kurzfristig höher gehen müsste.
Vielleicht könnt ihr nochmal erklären oder ein bisschen beschreiben, wo dann eigentlich die Atemnot herkommt. Wenn das gar kein richtig echtes ARDS ist, was ist denn das Problem von den Covid-Patienten?
Ja, kein richtiges ARDS klingt jetzt ein bisschen, also wir sehen halt andere ARDSe, die vor allem mit Konsolidierung einhergehen, die mit Atelektasenbildung einhergehen, wo man die Atelektasen einfach durch eine Verbesserung des, also Atelektasen aufmachen muss, um eine Verbesserung des Ventilation-Perfusions-Mismatch zum Beispiel auch durch Bauchlagerung zu erreichen. Damit werden die Patienten dann besser. Das ist bei den Covid-Patienten jetzt nicht zwangsläufig der Fall. Was wir bei allen Covid-Patienten sehen, ist, die einfach eine wahnsinnig feuchte Lunge haben. Mhm. Das sieht man im CT, das sieht man auch im Ultraschall, das sieht man in den Pico-Messungen, wer das macht. Die Lungen sind einfach sehr, sehr, sehr feucht. Mhm. So dass der Hauptpunkt ist eigentlich, die Patienten, selbst wenn sie intravasal nicht volumenüberladen sind, man trotzdem versuchen muss, die weitgehend negativ zu bilanzieren und Flüssigkeit aus dem Gesamtkörper rauszuholen. Mhm. Und dann hält sich die Lungenfunktion häufig. Das ist auch möglich, weil die Patienten vom Kreislauf häufig nicht so alteriert sind, dass sie viel Flüssigkeit brauchen. Ja, also von da kann man gut Flüssigkeit aus dem Patienten rausholen.
Und die Luftnot, klar, wir wissen eigentlich, dass CO2 und pH ein starker Atemantrieb ist, aber ich glaube, dass auch ein schlecht oxygenierter Patient Luftnot hat. Bin ich mir ziemlich sicher. Und das heißt, diese Luftnot kommt eben von der Hypoxie, die Patienten mit haben.
Okay, jetzt kommt so ein Patient bei uns zur Tür auf die Intensivstation. Kriegt da sein Bett, ist bisher auf der Intermediate-Care-Station mit Sauerstoff versorgt worden, vielleicht auch mit viel Sauerstoff und die Kollegen haben beschlossen, da geht's nicht weiter, der muss jetzt intubiert werden, weil die Oxygenierungsindizes alle so sind, dass man eigentlich keine Wahl mehr hat. Dann kommt er zu uns auf die Station, wie geht's bei uns weiter, was machen wir mit dem?
Ja, die Besonderheit bei uns bei der IMC-Station ist, den muss man nochmal vorneweg erklären. Wir haben ja sozusagen, bevor wir den Patienten jetzt unmittelbar intubieren würden, haben wir ja noch die Möglichkeit zu sagen, wir versuchen die Patienten erstmal auf einem anderen Weg zu stabilisieren. Das erfolgt erfreulicherweise eben der Versuch auf der IMC-Station. Ein heißer Diskussionspunkt. Wir machen bei den Patienten tatsächlich, würden wir, machen die Kollegen eine nicht invasive Beatmung.
Vielleicht hake ich da mal ganz kurz ein. Also wir machen das, weil wir aus den Berichten aus China und Frankreich und Italien gelernt haben, dass unsere wertvollste Ressource eigentlich unsere Beatmungsplätze sind. Mhm. Und dass wir da versuchen müssen, die so lange wie möglich, so frei wie möglich zu halten. Mhm. Und also ich denke, das ist einer der Faktoren, das ist so eine taktische Überlegung, wie man seine Beatmungsplätze da verteilt.
Genau, und wir haben, die Kollegen fangen eben an, schon auf der IMC-Station eine nicht-invasive Beatmung zu machen. Wir haben tatsächlich so einen gewissen Standard, dass sie zum Beispiel immer mit 100% Sauerstoff anfangen, damit sie sozusagen am Anfang sehen, wie ist der Horowitz-Index, wie ist der Patient in dem Moment, hat er vielleicht ist ja schon so weit grenzwertig, dass man sagen muss, den können wir jetzt nicht nochmal 2 Stunden lang hier lassen und gucken, ob er besser wird, sondern ist ja schon so weit grenzwertig. Auch da, so wie Lars schon sagte, haben wir noch nicht feste Grenzen. Erfreulicherweise ist es aber so, dass wir eine sehr enge Kommunikation haben und einfach früh informiert werden. Wir haben ja einen Patienten jetzt aufgenommen, da machen wir eine NIF. PaO2 unter 80% ist, sagen wir mal, 80. Ja, da haben wir eine gewisse Vorstellung davon, dann werden wir auch nochmal Rücksprache halten, nochmal eng dranbleiben, gucken, wie der Patient sich so entwickelt. Und eben dann kann es also durchaus sein, dass der Patient dann aber trotzdem so schlecht wird, dass sie dann mit uns Kontakt aufnehmen und der Patient dann zu uns runterkommt. Und da kommen wir dann ins Spiel und da ist so ein bisschen halt die spannende Frage, wie kommt er zu uns runter? Ist er intubiert oder nicht? Da kann man ja auch letztlich wieder über verschiedene Sachen sprechen. Er wird im Regelfall zu uns kommen, wenn er schon intubiert ist, dann werden wir mit ihm arbeiten. Das, was wir wissen oder das, was wir an Erfahrungen bei uns haben und das, was wir auch aber tatsächlich aus Italien und aus anderen Berichten wissen, ist, dass man im Grunde therapeutisch gar nicht so viel mit denen am Anfang machen muss. Die brauchen Sauerstoff. Die brauchen einfach nur ihr FiO2 von 06, 08 und dann bleiben sie so. Heißt aber nicht, dass man dann gar nichts mehr machen kann. Und dann ist eine unserer Hauptaufgaben, finde ich, im Moment ist gut hinzukriegen, Volumenmanagement zu machen. Wichtig ist, dass die Patienten trocken bleiben maximal. Und da haben wir eben eigentlich, da haben wir halt immer so ein Spiel zwischen dem, dass wir einen suffizienten Kreislauf haben, eine suffiziente Mikrozirkulation und aber auch gleichzeitig eben, dass wir dafür sorgen, dass die Lunge nicht zusätzlich noch feucht wird. Das versuchen wir im Moment zum Beispiel damit hinzukriegen, dass wir in unserem Standard etabliert haben, dass wir sagen, die kriegen eine Pico-Arterie, damit wir einfach eben genau im Auge haben, wie sieht's aus mit dem Kreislauf, ist der Herzindex ausreichend, auch die das Lungenwasser, was wir mit dem Pico messen können, einfach immer wieder schauen können, vergleichen können. Und natürlich gibt es auch so Kleinigkeiten, die man da machen kann, dass man Laktat im Auge behalten. Also wenn man mich persönlich fragt, würde ich bei diesen Patienten auch durchaus Vasopressor tolerieren und akzeptieren, solange man eben zum Beispiel nicht eine Laktatentwicklung hat. Und Laktatentwicklung heißt bei mir nicht ein Laktat von 2,6, sondern wenn wir sehen, jetzt geht's über die 3, 4 in die Richtung, dass man dann aber auch Volumen benutzt wie ein Medikament. Das heißt, man würde beim Beta-Blocker auch nicht sagen, wir kippen jetzt mal 95 Milligramm Metoprolol rein, sondern wir geben eben 250 Milliliter oder 500 Milliliter und machen danach eine Kontrolle. Und das ist was man tatsächlich so ein bisschen auch lernen muss. Wir wissen ohnehin, dass wir natürlich immer gucken, dass unsere Patienten nicht irgendwie überwässern. Aber dass wir bei den Patienten noch viel, viel mehr drauf achten und viel konsequenter wirklich den Volumenstatus im Auge behalten.
Hast du dann Zielparameter, wenn du sagst, du gibst ein bisschen Volumen und dann guckst du mal, was passiert?
Genau, also tatsächlich würde ich so machen, dass ich sagen würde, erstmal kein Volumen geben. Und wenn die Patienten zum Beispiel ein Laktat entwickeln, würde ich dann bei den Patienten tatsächlich mal 250 Milliliter Flüssigkeit geben und eine Stunde vielleicht nach der Flüssigkeitgabe nochmal Laktat kontrollieren. Und einfach anhand dieser Werte sehen, wenn der Laktat stabil bleibt, dann ist okay. Dann eher mehr nicht geben. Aber eben anders als sonst nicht literweise oder einfach mal einen Liter geben, aber sagen wir sonst gerne, weil es genau das, was Lars sagt, ist nicht unser typisches ARDS, nicht unser Septiker im ARDS, der braucht eben einen Liter Flüssigkeit, sondern es ist eben ein anderes Erkrankungsbild und da muss man halt sagen, okay, wir geben eben nur 250 und gucken nochmal, wie sich die Kreislaufparameter so verhalten.
Ich glaube, es ist auch relativ egal, welchen Parameter man nimmt. Also man kann Laktat nehmen, man kann Echo machen, man kann Passive Leg Raise machen, man kann Pico machen. Das ist, welcher Parameter es für einen persönlich oder im Behandlungsteam ist, ist relativ egal. Man muss sich auf einen Parameter einigen, mit dem alle umgehen können. Wenn ich eine Intensivstation habe, wo nur 2 Leute Echo können und der Rest nicht, ist es ein schlechter Parameter. Pico ist insofern ein ganz gutes Tool, weil es einem noch mehr Parameter gibt und man es einfach messen kann, es sehr schnell zu erlernen ist und man halt immer wieder kurzfristig serielle Messungen machen kann und dann einen Parameter hat, den man im Verlauf sehen kann und auf den man sich relativ in der Relation relativ verlassen kann und sagen kann, ich habe Flüssigkeit gegeben, jetzt hat sich der Parameter so und so entwickelt. Ja, also das ist ein Tool. Aber im Endeffekt, wenn man zum Beispiel keinen Pico zur Verfügung hat, ist Laktat ein guter Wert. Also es gibt viele Parameter, die man heranziehen kann.
Okay. Punkt 1, volumenrestriktives Management.
Absolut.
Auf der Intensivstation.
Absolut.
Wir sind aufs Volumenmanagement gekommen, weil wir eigentlich von der Beatmung kamen.
Genau.
Und da das Stichwort feuchte Lunge hatten. Ich würde gerne nochmal zurück auf die Beatmung kommen. Um jemanden invasiv beatmen zu können, müssen wir den Atemweg ja erstmal sichern. Und auch da gibt's ja mittlerweile einen Haufen Empfehlungen, wie wir Patienten mit Covid-19 Verdacht oder bestätigter Infektion intubieren sollen. Martin, du hast den ersten Patienten auf unserer Intensivstation intubiert. Das war noch in der Phase, da gab es noch keine SOP, aber da gab es schon die ersten Ideen und ersten Berichte aus Italien, wie man sowas machen kann, um sich da zu schützen.
Genau, tatsächlich, als ich erstmal, also die ersten Bericht, jetzt muss ich mal selber überlegen, tatsächlich kam aus China schon eine Empfehlung im Umgang mit diesen Patienten. Das hatte ich da als erstes gelesen. Und dann kam aber relativ schnell, aus den Staaten beziehungsweise aus Kanada Empfehlungen, wie man mit denen umgeht. Die hatten 2006 mit der ersten SARS-Epidemie damals in Kanada, mussten die ja schon bitterlich Erfahrungen sammeln und haben sozusagen sich da Strukturen überlegt in Kanada, wie man es sicher machen kann für den, der intubiert. Die Sachen erscheinen letztlich, sind nicht wahnsinnig komplex, aber sie haben, also für mich sind zwei Sachen wesentlich, wenn wir da ein Atemwegsmanagement machen. Das ist erstens an erster Stelle Schutz des Personals. Wie schaffen wir es, die Aerosollast so niedrig wie möglich zu halten? Da gibt es verschiedene Maßnahmen. Und der zweite Punkt ist aber, was wir halt bei den Patienten eben merken, die kommen ja zu uns, die sind schon wirklich schlecht von der Lunge. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass die Patienten schnell ihr Atemwegsmanagement kommen und ihr Atemweg gesichert bekommen. Und erfreulicherweise wiederum ist es so, dass beide Punkte sich in ihren Maßnahmen, wie wir es schaffen können, sehr gut überschneiden. Also bei den Patienten sollte man beispielsweise eine Irus-Anleitung machen. Nicht, weil wir davon ausgehen, dass die nüchtern sind, erbrechen und wir haben ein Riesenproblem, sondern aus zwei Gründen. Erstens, normalerweise, wenn wir keine Irus-Anleitung machen würden, dann würden wir den Patienten einleiten, würden ihn relaxieren, würden ihn zwischenbeatmen, bis er dann wirklich tatsächlich ausreichend relaxiert ist. Und dann würden wir ihn intubieren. Was wir bei den Patienten eben tunlichst vermeiden wollen, ist, dass wir ihn zwischenbeatmen müssen. Dass wir eben der Patient, der nicht mehr atmet, ist fürs Personal der sicherste Patient, weil er eben keine Aerosol verteilen kann. Das heißt, wenn wir ihn zwischenbeatmen würden, dann würden wir den Patienten beatmen, wir würden den Beutel wegnehmen und in dem Moment, wenn wir wegnehmen, kommt die Expiration und der Patient, wir kriegen die komplette Ladung vom Aerosol ab. Das heißt, durch die Ius-Anleitung würden wir genau das versuchen zu vermeiden. Entsprechend auch die Substanzen dazu passend, also in dem Fall, je nachdem, was man kennt, mit dem man umgehen kann. Ich habe die klassische Variante Propofol, Sufenta und SuccinylcoA gewählt. Das war unproblematisch. Patient hatte sonst keine Risikofaktoren, keine Kontraindikationen konnte man nehmen. Ging, wie gesagt, unproblematisch. Heißt, die IUS-Einleitung einerseits eben, wie gesagt, um halt schnell eine Einleitung zu erreichen, dann auch schnell den Tubus platzieren zu können. Und andererseits eben dieses Zwischenbeatmen zu vermeiden, Husten zu vermeiden und ähnliches.
Ja, man darf nicht vergessen, dass die Patienten ja auch aus einer Situation kommen, wo sie eben mit 15 Liter Sauerstoff auf der Nase von der Normalstation oder Intermediate-Care-Station zuverlegt werden, weil eben die Oxygenierung nicht mehr ausreicht. Da sind auch einfach keine Reserven.
Ja, absolut. Nochmal für die Nicht-Anästhesisten unter uns, wir wollen ja eigentlich, dass die Patienten mit 100% Sauerstoff beatmet werden beim Einleiten, damit wir den Stickstoff komplett rauswaschen und der Patient eben nahezu 100% Sauerstoff, also nur noch Sauerstoff in der Lunge hat. Ein Patient, der schon 15 Liter Sauerstoff atmet die ganze Zeit, wir wissen das, er wird trotzdem nicht 100% landen dann tatsächlich in der Lunge. Aber die Lunge wird sicherlich mit 80-90% Sauerstoff angereichert sein. Aber diese Patienten haben trotzdem ein Problem, weil sie halt eine Austauschstörung mit haben. Und diese Patienten werden trotz dieser guten Füllung des Sauerstoff der Lunge mit Sauerstoff, werden sie trotzdem schnell abfallen. Machen sie. Wir haben es erlebt in dem Fall. Ich stand sogar daneben. Das ging zügig, obwohl ich schnell den Tubus platziert hatte, ging die Sättigung erfreulicherweise nur bis 86 runter, aber sie ging halt runter. Genau. Also das erstmal zum Ablauf, dass wir sagen müssen, wir müssen auf jeden Fall eine ISO-Leitung machen, wir müssen den Patienten trotzdem, vorher muss alles optimal sein, das heißt auch durchaus einfach nochmal besprechen, klar definieren, auch insbesondere Pflege, weil für die ist jetzt gerade bei den ersten Patienten natürlich alles neu, nochmal klar besprechen, wie gehen wir vor, diesen Ablauf. Und dann die zweite Besonderheit bei den Patienten ist die Empfehlung, dass man bei den Patienten ein Videolaryngoskop benutzen sollte. Stecken im Grunde auch wieder zwei Aspekte, genau die beiden Aspekte wieder dahinter, nämlich zum einen, mithilfe des Videolaryngoskops habe ich die Möglichkeit, Abstand zum Patienten zu haben. Das heißt, in dem Fall, ich muss nicht dicht direkt in den Mund gucken, direkt laryngoskopieren, sondern ich kann konventionell, ich kann über den Monitor schauen und kann mein Gesicht halt weit weg vom Patienten haben. Ich habe es noch gar nicht gesagt, wir arbeiten natürlich im Vollschutz, sagen wir maximalen Vollschutz. Das heißt, in dem Fall nicht nur eine Brille und eine FFP3-Maske, eine Haube und Kittel an, sondern in dem Fall habe ich so gemacht, dass ich dann auch nochmal einen Mundschutz mit einem Face Shield extra drüber hatte. Wir haben jetzt ja mittlerweile erfreulicherweise auch nochmal andere Face Shields, die wir drüber ziehen können. Das setzen wir jetzt mal voraus. Aber wie gesagt, Videolaryngoskopie einfach, dass wir auch ein Stückchen weg sind von dem Patienten. Aber die Empfehlung ist da relativ klar. Erstmal mit einem konventionellen Spatel. Warum? Weil wir der durchschnittliche Mensch, der intubieren wird, auch da sollte man natürlich den nehmen, der die höchste Erfahrung hat, aber der intubieren wird, der wird im Regelfall am besten mit einem konventionellen Spatel, wo er auch einen konventionellen Führungsstab benutzen kann, wird er intubieren können. Heißt also ganz normal einen normal gebogenen Führungsstab benutzen und so, wie wir ihn kennen, in der Handhabung auch ganz normal den Tubus einführen. Das ist halt wichtig, muss man auch nochmal klar sagen, weil alle reden davon, dass der Patient die Intubation per Videolaryngoskopie erfolgen muss, aber da geht es eben explizit nicht darum, dass man die Vorzüge der Videolaryngoskopie im Sinne einer verbesserten Sicht bei schwieriger Einstellung nutzt, sondern dass man tatsächlich den Abstand wählt und primär eigentlich mit einem normalen konventionellen Spatel, mit einer konventionellen Optik dann den Patienten laryngoskopiert.
Die Patienten haben keinen schwierigen Atemweg, Die haben einen infektiösen Atemweg.
Genau. Aber da ist halt der zweite Punkt, ist, sollte der Patient dann doch einen unerwartet schwierigen Atemweg haben, also konventionell mit dem normalen Laryngoskop, wir stellen uns vor, ich gucke jetzt ganz normal rein und zwar ohne Videolaryngoskop mit einem ganz normalen Spatel, ich gucke rein und kann ihn schlecht einstellen, dann hat ein Videolaryngoskop auch mit einem normalen Spatel dran den Vorteil, dadurch, dass die Optik vorne dran ist, dass sie im Schnitt den Comic und Lien um einen Punkt verbessert. Das heißt also, gewisser Teil der Patienten, die ohnehin schon unerwartet schwierig einzustellen sind, die fällt aber nochmal zusätzlich raus, weil wir eben im Videolaryngoskop an sich schon eine verbesserte Sicht haben. Das heißt also, auch da verhindere ich wieder, dass ich, weil ich den primär nicht einstellen kann, dass ich den dann nochmal zwischenbeatmen muss. Dadurch, dass ich eben direkt ein Videolaryngoskop benutze, habe ich eben diese verbesserte Sicht. Es ist im Grunde genauso gleich wie die Empfehlung, die aktuell vorliegende Empfehlung für die präklinische Intubation für jeden Patienten, nämlich immer direkt ein Videolaryngoskop zu benutzen. Aber Ausrufezeichen eben mit einem konventionellen Spatel. Mit einem
Macintosh-ähnlichen Spatel, ja.
Genau, und da ist aber auch der nächste Vorteil ist dann einfach in dem Fall, dass man dann sagen kann, ich kann aber auch eben einen Spatel für einen schwierigen Atemweg, also einen D-Blade, einen hyperangulierten Spatel zum Beispiel, kann ich in Griffweite haben. Und den habe ich dann natürlich schneller im Einsatz, weil alles schon bereit ist. Ich habe alles schon da. Aber tatsächlich unser Vorgehen wäre zu sagen, ISO-Anleitung in Vollschutz, ein Videolaryngoskop zu benutzen, mit einem konventionellen Spatel und aber über den Monitor auch mit einem konventionellen Führungsstab zu intubieren.
Ich denke, das ist auch was, wo wir in Zukunft, wenn wir das hier alles überstanden haben werden, hinkommen werden, dass wir noch mehr, also wir schaffen ja alle Videolaryngoskope an, so viele wie wir kriegen können. Ich denke, dieses Konzept sollten wir in Zukunft auch fortführen, dass wir unsere Patienten, also machen wir ja eigentlich, dass jeder Patient verdient irgendwie den besten Anlauf, den optimalsten Anlauf für seine Atemwegssicherung zu kriegen, ja, so schnell wie möglich mit dem besten Equipment.
Und so sicher wie möglich.
Ja. Und jetzt sind wir einfach durch die Situation, durch diese infektiöse Situation gezwungen, aus Eigenschutzgründen mal das zu machen, was wir eigentlich immer gepredigt haben. Mhm. Öffnet so ein bisschen die Augen, finde ich.
Ja, wenn man jetzt optimistischer, wenn man mal die schönen Punkte rauszieht, dann ist halt im Moment sind wir tatsächlich gezwungen, viele Investitionen zu machen. Man kann nur hoffen, dass die Investitionen irgendwie wieder reinkommen, aber dass tatsächlich diese Investitionen dafür führen, dass wir Sachen kriegen, die kriegen wir normalerweise nicht. Nicht, weil unser Haus kein Geld ausgeben, weil es halt einfach noch keine Empfehlung ist, weil es noch nicht Standard ist. Und im Moment kriegen wir sie, weil es halt für diese Patienten einfach sehr gut ist und das ist eigentlich sehr angenehm.
Ja, wir lernen gerade ganz viel über Technik und Abläufe und Strukturen.
Ja. Ja, insgesamt. Also im Moment entwickelt sich durch diese Krise ganz, ganz viel. Einfach in Lichtgeschwindigkeit. Ganz viel wird angestoßen, Bälle werden aufgenommen, werden weitergetragen. Und im Moment entwickelt sich halt im gesamten Gesundheitswesen, aber auch in der gesamten Gesellschaft, entwickelt sich wirklich viel in einer rasenden Geschwindigkeit. Das ist, wenn man was positiv sehen will daran, ist es das. Ich glaube, es ist auch wirklich positiv. Aber wir müssen erstmal jetzt diese Phase überstehen.
Erstmal durchkommen, ja. Machst du noch was anders bei der Intubation von Covid-Patienten? Also RSI? Check. Vollschutz? Check.
Habe ich noch, also eigentlich sind es tatsächlich die Sachen, wir haben jetzt heute, habe ich jetzt gerade, ein Kollege von mir in einem, Nachbar von mir arbeitet in einem befreundeten Haus und der hat mich tatsächlich auf die Idee gebracht, die benutzen Folien und legen die über die Patienten.
Ja,
genau, und ich habe heute halt uns Folien besorgt unten für die Intensivstation. Im Grunde sind so, ich sag mal, Anführungsstrichen alte Müllsäcke, die allerdings durchsichtig sind, die man dann über den Patienten legen kann und halt mit den Händen, dadurch, dass wir mit den Händen unter dem Müllsack arbeiten können. Wir haben ja unseren Bildschirm draußen. Heißt, letztlich kann man sogar mit einer nicht durchsichtigen Mülltüte arbeiten, aber die ist durchsichtig, fand ich auch ganz sinnvoll erachte. Dass wir die nochmal rüberlegen und eben diese Phase, wo der Patient vielleicht doch, warum auch immer, oder vielleicht, wenn wir den bebeuteln müssen und eben den Beutel wegnehmen, all das können wir unter diesem Müllsack machen. Man kann irgendeine Folie nehmen, ist letztlich egal. Und eben, wenn dann doch mal Aerosol vom Patienten rauskommt, dann ist es halt eher unter der Tüte. Also das habe ich damals bei dem Patienten noch nicht gemacht. Ich habe es jetzt dann was besorgt, weil ich heute auch gerade wieder Patienten bronchoskopiert habe. Und man kann das Ganze so irgendwie sicher machen, wie man möchte. Gerade beim Bronchoskopieren merkt man relativ schnell, da kommt trotzdem Unmengen an Luft raus. Und da ist das eigentlich ein relativ einfaches kleines Tool, was man noch zusätzlich machen kann, um Aerosolverbreitung deutlich zu verringern, glaube ich. Ja. Zumindest was so Höhe Gesicht ist.
Ja, das ist, glaube ich, mittlerweile eine Empfehlung vom BDA, dass wir mit Folien, also unter Folien intubieren. Oder es war zumindest eine der großen Fachgesellschaften, die das mittlerweile so empfiehlt. Mhm. Ja, es gibt auch zum Thema Aerosolvermeidung gibt es, wenn man so das Netz durchforstet, einen Haufen Strategien und coole Lösungen und Bastelideen. Ich habe Bilder gesehen von Kollegen in Süddeutschland, die bei Bronchoskopien TEE-Überzüge über die Bronchoskope gezogen haben, um einfach da eine Führung zu haben und Aerosole aufzufangen. Fand ich auch smart.
Ja.
Dachte ich, probiere ich beim nächsten Mal auch mal.
Ja. Reicht im Grunde ja auch eine ganz normale Echohülle, so wie sie haben, ne? Das war das, die durchziehen, das ist keine schlechte Idee.
Ja, also da, auch da kreatives Feuer ist da entfacht. Ich will nochmal auf Filter zu sprechen kommen bei Beatmung. Also dass es Empfehlungen gibt, dass man, wenn man keinen Führungsstab im Tubus hat, dass man gleich einen HME-Filter auf dem Tubus drauf hat. Also dass man sich da eine Schiene schon mal zumacht und überhaupt auf allen, zwischen allen Verbindungsstücken, die man sich so vorstellen kann, die alle sofort blockiert mit Filtern oder Klemmen oder allem möglichen, ne? Alles, was man so finden kann. Aerosole vermeiden.
Wobei, also ich persönlich würde mal davor warnen, eine Intubation ohne Führungsstab zu machen, weil es halt weil man genau dann in die Situation kommt, blöd, jetzt fehlen mir 3 Millimeter mit dem normalen, mit dem Tubus so wie er ist, und wenn man ein bisschen Erfahrung hat, weiß man immer, dass man sich seinen Tubus auf eine gewisse Art und Weise vorbiegt. Deswegen würde ich also sagen, wenn, dann bitte mit Führungsstab, aber okay. Genau, das mit dem Filter ist, also Filter extrem wichtig. Das, was wir lernen, beziehungsweise das, worauf wir uns wirklich konzentrieren müssen, was bisher auch noch nicht so war, wo wir wirklich drauf achten müssen und das auch tun, ist der Umgang, diese kurzen Phasen, wo man mal eben den Patienten diskonnektieren muss. Also der Klassiker ist natürlich, wir haben dass wir zu nach Sicherung, wenn der Tubus drin ist, Platzierung kontrollieren, indem wir einmal CO2 messen. Wir machen es dann erstmal jetzt im Moment gerade, dass wir einen EasyCap drauf machen. Also sprich einfach nur, er sieht aus wie ein Filter und wir sehen Farbumschlag, okay, liegt richtig. Und der Moment, dann, wo wir das EasyCap sozusagen einmal kurz abbauen, um es wieder rauszunehmen aus der Verbindung.
Zack, Aerosol, ne?
Ja, zack, Aerosol. Das heißt also, wir müssen immer gucken, dass wir sagen, wir müssen in dem Moment, wenn wir so eine Tätigkeit machen, müssen wir den Tubus klemmen. Auch wenn wir nicht den Piep von 18 haben. Sondern wir müssen genau diese Phase, wir müssen klemmen oder unter Umständen sogar, auf der einen Seite können wir klemmen beim Tubus, aber wir haben natürlich unser Beatmungsgerät. Wenn wir hinterm Filter trennen, ist vielleicht nicht so schlimm, aber wenn wir vor dem Filter trennen, ist schlimm, weil dann bläst aus dem Filter vom Beatmungsgerät eben wieder Aerosol raus. Das heißt also, wir müssen auch in diesen Momenten das Beatmungsgerät kurz pausieren, können wir es eben nicht. Wir können ausmachen oder alternativ, das, ich glaube, du hast schon mal gesagt, dass man sagt, ne, den Piep runterdrehen, vielleicht bei CPAP, wenn das Beatmungsgerät auf CPAP gestellt ist, dass man sagt, man würde halt den Unterstützungsdruck minimal machen, dass man eben keine Luftbewegung hat.
Dass du einfach keinen Flow hast.
Ja. Genau, wobei ich heute wieder gemerkt habe, man ist mit An- und Ausstellen, das Beatmungsgerät geht relativ schnell. Also sind irgendwie ein Knopf und der ist ja im Regelfall, zack, ist das Beatmungsgerät wieder an. Aber das ist halt was man sehr bewusst machen muss, eben vorher bis Beatmungsgerät sagen, ist alles bereit, okay, Klemme sind dran, alles klar, ich trenne in 3, 2, 1, Beatmungsgerät aus, Klemme drauf, trennen, irgendwas zwischenmachen, die geschlossene Absaugung zum Beispiel dazwischen bauen oder andere Sachen, wenn man irgendwas austauschen will, wieder ran und dann starten.
Ja, ich will nochmal aufs EasyCap zurück, ich verstehe nicht, warum wir nicht da immer Kapnographie dran haben. Ich meine, wir haben es an den Geräten dran. Ja, und dann bleibt das einfach dazwischen und gut ist.
Du hast recht, es ist historisch, weil wir hatten halt nicht immer an jedem Beatmungsplatz ein CO2. Und wir haben mittlerweile erfreulicherweise Beatmungsgeräte, die das integriert haben. Und ich glaube, es ist leider so ein bisschen noch.
Früher brauchten wir das nicht.
Und wir machen es einfach immer noch. Also es ist aber erfreulicherweise, ich bin ja schon froh, dass es automatisch ist, dass mittlerweile ein EasyCap zur Intubation dazukommt. Auch das hat lange gedauert.
Das hat lange gedauert.
Es ist ein Reflex mittlerweile.
Ich wollte noch sagen zu der Diskonnektionsthematik. Da gibt's geräteseits eine Absaugunterstützung. Die kennt vielleicht nicht jeder. Das gibt's glaube ich auch nicht bei jedem Gerät. Bei den Geräten, die wir haben, sind halt relativ moderne Beatmungsgeräte. Da gibt's die Pflege nutzt das beim offenen Absaugen, eine Absaugunterstützung, wo man dem Gerät sagt, ich möchte dem jetzt absaugen. Da wird der Patient präoxygeniert, was man auch braucht. Wenn man dann den Patienten diskonnektiert, dann merkt das Gerät das einfach in den Druckabfall und stoppt für eine gewisse Zeit. Und dann gewinnt keine Luftbewegung statt. Wenn man den Patienten dann wieder konnektiert, startet das Gerät automatisch wieder mit der Beatmung. Ja. Das sollte man sich mal angucken, wo das geht. Das ist meistens eine Schnellzugriffstaste, sodass man auch nicht lange durch irgendwelche Menüs klicken muss. Das halte ich für die Intubation bei diesem Patienten für extrem sinnvoll. Das als Mechanismus zu nutzen.
Ja, CRM-Regel Nummer, weiß ich nicht, 1. Kenne deine Arbeitsumgebung.
Richtig, richtig, genau.
Ja, die Gerätehersteller wussten schon lange, dass es ganz gut ist, Personal zu schützen.
Ja. Ja. Okay, wollen wir einen Schwenk machen? Von der Atemwegssicherung weg, haben wir noch was offen da zu dem Thema?
Ja, ich glaube, wichtig ist die Aerosolvermeidung. Das ist als Prinzip wichtig, alles, was dazu beiträgt, ist hilfreich, ja, und dass man als zweites Prinzip den First Pass Success sozusagen so hoch wie möglich wählt. Ja. Alles, was dazu beiträgt, ist auch, da ist jede Methode recht, Hauptsache es hilft. Ich glaube, das sind die beiden Prinzipien, die man im Kopf haben muss. Im Detail ist auch da wieder, ob man es jetzt auf die eine oder andere Weise macht, ist im Detail nicht so wichtig, aber diese Prinzipien müssen halt irgendwie maximal erfüllt sein.
Ja, ich habe noch einen Kollegen an einer befreundeten Uniklinik, die verlassen nach einer Intubation im Covid-Raum, gehen die 2 Stunden lang nicht rein und warten, bis der Staub in die Aerosole sich da gestern. Ich finde, das ist schwer so dogmatisch zu sagen, weil wir halt im Intensivmedizin-Setting sind und das halt die vulnerable Phase ist.
Ja.
Und da will ich eigentlich nah dran sein. Mhm. Aber klar.
Ja. Ich glaube, wenn wir rein mechanistisch, muss ich jetzt mal denken wie ein Chirurg, aber rein mechanistisch, wenn ich diese Folie rüberlege. Das
ist ganz schlecht für die Bewertung.
Wenn ich die Folie rüberlege, glaube ich ganz ehrlich, dass dann die Aerosollast in der Umgebungsluft gering ist. Da muss man dann aber auch lernen, wie man die Folie wieder runternimmt und so
schön
weiter.
Ausschütteln.
Ja, genau.
Ja, genau.
Das nicht. Und deswegen, da muss man halt gucken. Und genau so wie du es sagst, erfreulicherweise ist es tatsächlich so, dass die Patienten, man würde ja meistens dann erstmal 100% machen, 100%, also eine FiO2 von 1,0 nehmen. Man merkt dann relativ schnell, braucht man gar nicht. Wenn man dann 2 Stunden nicht am Patienten ist, dann liegen sie halt so ein paar Stündchen nochmal mit einem PaO2 von 180, wenn es gut läuft. Da ist vielleicht auch nicht dramatisch. Nochmal ganz kurz zu ergänzen, zu Lars wollte ich noch sagen, Lars hat es gerade so schön beschrieben als First Pass Success, der ist essentiell wichtig. Und jetzt sozusagen nochmal die Denksportaufgabe für die Kollegen der anderen Intensivstationen zum Beispiel, das impliziert letztlich, dass der mit der höchsten Erfahrung intubieren sollte. Da muss man sich tatsächlich überlegen, hatte am Anfang vertreten, eigentlich müssten wir sozusagen jetzt die Intubation bei diesen Patienten überall durchführen. Wir haben ja im Moment die bequeme Situation, dass wir als Anästhesie auch die Station sind, die Covid-Patienten bekommen. Aber wenn die Welle losgeht, plötzlich mehr Intensivstationen diese Patienten haben, dann wird es wahrscheinlich nicht möglich sein. Aber man sollte es zumindest versuchen, dass eben Kollegen, es ist nicht der Patient, wo man sagt, wir probieren es erstmal. Und dann rufen wir uns unsere Kollegen dazu. Und anders als ich es normalerweise mache, dass ich mich daneben stellen würde und sagen würde, ich bin da, ihr probiert es erstmal. In dem Fall eben nicht. Es sind halt leider keine Ausbildungspatienten. Das heißt, ich kann mich nicht in Ruhe dahinstellen. Und leider auch für mich, weil leider ist das immer die blöde Situation, wo immer die Offiziere ran müssen an die Front und sozusagen sich in die höchste Gefährdungsbereich begeben müssen. Aber es ist nun mal so, weil halt die Kollegen dann auch leider die höchste Erfahrung haben und deswegen auch beim ersten Mal am wahrscheinlichsten direkt auch erfolgreich intubieren können.
Absolut d'accord. Das sind keine Patienten, wo man sagt, ich probiere es mal oder ich gucke erstmal und hole mir dann Hilfe dazu, sondern sind Patienten, wo man, wenn man das absehen kann, wo man sich dann auch Expertise dazu holen kann, wenn man selbst sagt, ich fühle mich in Intubation jetzt nicht so 100% sicher, wo man sich dann die Anästhesieabteilung des Hauses oder so holt und sagt, hier, mach das bitte.
Ja. Ich rufe nachts immer meinen Hintergrund rein.
Ja, das ist genau das. Genau das ist zum Beispiel einer der Punkte. Das muss man dann eben machen. Das muss man dann von Seiten der, du hast es so schön gesagt, Offiziere, aber auch so leben, dass wenn ein junger oder jüngerer Kollege auf der Intensivstation nachts arbeitet und so ein Patient da ist und der intubiert werden muss, dann muss halt der Oberarzt von zu Hause reinkommen und muss diese Intubation machen oder zumindest mitmachen. Das ist nichts, wo man den Assistenten oder auch den jungen Facharzt auf der Intensivstation nachts alleine lässt. Also der Appell an die Kollegen, bitte nicht, sondern da wirklich reinkommen und machen.
Ja, das hat sich der Ende immer ja am Anfang nicht vorgestellt, aber der ist selber Facharzt schon. Der kann mal kurz anrufen, ob ich komme, entscheide ich.
Ja. Am Ende steht halt da, es muss der machen, der die größte Routine absolut hat und ja, die Wahrscheinlichkeit ist, dass er es am schnellsten reinkriegt und wer das ist.
Ja. Genau, wer es im Detail ist.
Egal, ja.
Genau, aber es muss halt sicher und schnell für alle Beteiligten funktionieren.
Für alle Beteiligten, sonst geht es immer um die Patienten. Ja.
Für alle Beteiligten.
Genau. Diesmal geht es auch um uns.
Also genau, ergänzend fällt mir gerade noch dazu, tatsächlich muss man sich dann in dem Fall einfach überlegen, wie viel Personal man im Raum braucht. Ne? Wenn du dich daran erinnerst, ich habe es so gesagt, macht das eine Pflegekraft mit dabei war, die wird man brauchen, klar, aber dass man sagt, okay, die anderen beiden, die stehen in Vollschutz bereit, sind allerdings vor der Tür.
Du brauchst ein Backup.
Ja. Ich brauche ein Backup, ja. Mal abgesehen davon, dass ich sowieso jemanden brauche, der unter Umständen mir Sachen anreichen kann aus dem Nicht-ISO-Bereich, brauche ich aber auch jemanden, der bereit ist, auch nochmal mit reinzukommen, und zwar schon in ISO-Kleidung, um dann zu helfen, wenn es schwierig wird, wie auch immer. Aber der sollte, wenn möglich, aus diesem Bereich des hohen Gefährdungspotenzials draußen sein und aber bereit sein.
Ja, ist wie mit Röntgenstrahlung, Abstandsquadrat und so.
Das zeigt einem aber auch organisatorisch, dass man bei diesen Patienten, natürlich bei den isolierten Patienten, nicht unnötig sich selbst in Gefahr begibt und da unnötig viel Zeit bei den Patienten verbringt. In solchen Situationen braucht man aber Personal, und man braucht viel Personal. Man braucht nicht nur einen Assistenten auf der Station, sondern man braucht doppelte Anzahl, einfach weil die Prozeduren, wenn sie dann stattfinden, zügig und strukturiert ablaufen müssen.
Klinikdirektoren hassen diesen Satz. Ja, okay. Zeit schreitet voran. Wir haben jetzt aber gerade erstmal trotz Crash-Intubation einen Tubus reingekriegt und sind eine Dreiviertelstunde dabei.
Kommen Sie schön ins Plaudern, ne?
Ja, ist doch cool. Jetzt haben wir einen Tubus drin, jetzt müssen wir damit was machen. Jetzt müssen wir irgendwie noch Einstellungen in unserem Beatmungsgerät finden. Ist vorhin schon so ein bisschen angeklungen, dass unsere High-Peep-Strategien, die wir ansonsten von unseren ARDS-Patienten kennen, hier, ich will nicht sagen versagen, aber zumindest nicht so funktionieren, wie wir es gewohnt sind. Was machen wir stattdessen? Also viel Piep hilft nicht, an kein Piep glaube ich auch nicht. Was soll ich denn jetzt einstellen? Wie viel Piep ist denn der richtige Piep?
Diese Frage beschäftigt uns seit bei allen Patienten. Schwierige Frage, keine klare Antwort, ganz individuell. Das ist von Patient zu Patient unterschiedlich. Und es ist auch von Tag zu Tag unterschiedlich, von Patientenstatus zu Patientenstatus unterschiedlich. Mhm. Wir haben gesagt, die Lunge ist bei diesen Patienten typischerweise sehr feucht, mit sehr viel Flüssigkeit versehen, die nicht notwendigerweise in den Alveolen ist. Also es ist kein klassisches Lungenödem, wo man halt sagt, ich brauche viel Piep, um die Alveolen zu rekrutieren und die Flüssigkeit aus den Alveolen rauszudrücken sozusagen. Sondern das sind das ist halt im Gewebe. Mhm. Sodass das wahrscheinlich der Mechanismus ist, warum der Piep gar nicht so hilfreich ist. Sondern ich habe zwar Atelektasen, gerade wenn die Patienten auf dem Rücken liegen, hat man halt basale, dorsale Atelektasen. Die muss man natürlich offen halten. Aber ansonsten geht es halt mehr darum, die Flüssigkeit aus dem Gewebe abzudrainieren. Im Sinne von Flüssigkeit aus dem Gesamtkörper rauszuholen, als einen hohen Piep zu fahren. Es gibt natürlich Patienten, die so eine Überlappungssyndrom haben, die meinetwegen da jetzt eine bakterielle Superinfektion drauf haben. Die werden natürlich Alter in der Lunge haben, die werden auch Atelektasen haben, die brauchen ein bisschen mehr Piep. Das kann man an verschiedenen Parametern sehen. Ultraschall ist zunehmend, dass man den einsetzt, um zu sehen, wie ist der Flüssigkeitsstatus der Lunge. Aber auch habe ich Konsolidierungen, habe ich Atelektasen.
Da machen wir nochmal eine Extra-Folge
zu. Da muss man eine Extra-Folge zu machen, aber das ist...
Ultraschall bei Covid-19.
Genau, da muss man vielleicht auch einen Videopodcast zu machen, weil Bilder erklären ist immer ein bisschen blöd.
Be my guest. Ja.
Nichtsdestoweniger kann Ultraschall hilfreich sein. Transpulmonale Druckmessung hat jetzt in den letzten Jahren so einen kleinen Hype genommen. Das kann man sicherlich nutzen. Wir machen im Haus CT-Untersuchungen, wo wir die Lunge einmal rekrutieren und sehen, wie viel Atelektasen hat der Patient, wie viel Atelektasen kriege ich durch einen hohen Druck tatsächlich auch auf, und adjustieren unser Piep-Management da dran. Und da gibt es viele Varianten. Auch da gibt es, glaube ich, keinen Goldstandard, den man machen muss, wenn man sagt, man muss dieses oder jenes Verfahren machen. Man sollte ein Verfahren verwenden, mit dem man sich A, auskennt, B, was breit verfügbar ist bei sich, und man muss die mentale Freiheit besitzen, sich auch selbst Fehler einzugestehen. Und dass man sagt, ich fahre den Patienten mit einem Piep von 10, er wird nicht besser, ich fahre den Patienten mit einem Piep von 12, er wird nicht besser. Da muss man einfach die geistige Reifheit besitzen, zu sagen, jetzt nehme ich mal einen Piep von 6. Ich stelle mich daneben, drehe den runter und gucke, was passiert. Es kann sein, dass die Patienten darunter sogar besser werden, weil wir sie mit dem Piep von 10 schon überbläht hatten und damit die Oxygenierung wieder schlechter ist. Das heißt also, das Respirator-Management ist bei diesen Patienten auch hier wieder nicht klassisch ARDS, viel Piep, ne, sondern man muss halt gucken, was der individuelle Patient braucht von der Tendenz her eher weniger Piep als beim typischen ARDS, was wir kennen. Die Prinzipien der lungenprotektiven Beatmung gelten bei diesen Patienten aber genauso. Auch diese Patienten werden nicht mit Tidalvolumen von 8 bis 10 Milliliter gefahren, sondern die kriegen ihre 6 Milliliter. Ja, die kriegen ein niedriges Delta unter 12, die kriegen einen niedrigen Spitzendruck, so dass alles möglich ist. Die Erfahrung aus den bisherigen Veröffentlichungen, aus den bisherigen Ländern, wo diese Patienten zuhauf aufgelaufen sind, zeigen, dass das möglich ist. Also wir haben nicht so viele Patienten an der ECMO weltweit, wie wir das erwartet hatten, weil die Beatmung einfach doch möglich ist, eine lungenprotektive Dauerbeatmung doch möglich wird bei den Patienten.
Genau, die Patienten zeichnen sich eben da durchaus, das haben wir nicht typischerweise bei unseren sonstigen ADS-Patienten, dass sie eine gute Compliance haben. Mhm. Die Patienten lassen sich mit einem geringen Unterschied zwischen dem unteren Druckniveau und dem oberen Druckniveau sehr gut beatmen. Also der klassische Patient, der jetzt bei uns liegt, hat irgendwie ein 10er Piep, was wirklich nicht viel ist, und bei 80% Sauerstoff, was halt eher paradox für uns ist, typischerweise hätten sie ein deutlich höheren Piep bei 80% Sauerstoff, aber ein 10er Piep, und lassen sich bequem mit einem Spitzendruck von 20, 22 kriegen die ihr Tidalvolumen von eben 6 Milliliter pro Kilogramm Idealgewicht können wir so beatmen. Zur Pathophysiologie, was für mich so ein Aha-Erlebnis war, wir haben bei uns das Glück, dass wir enge Kooperationen mit einer italienischen Forschungsgruppe haben, die wiederum engen Kontakt natürlich mit ihren Leuten zu Hause haben, die auch eine sehr, sehr gute Forschung machen und die erfreulicherweise da auch CT-Untersuchungen gemacht haben. Und was halt so zum Verständnis, was unser Hauptproblem bei dem ARDS, haben wir immer ein Problem, dass die Patienten Schand haben. Also die haben irgendwo Atelektase, die haben Infiltrate. Und da haben wir einen Bereich, der halt sehr gut durchblutet wird, aber halt nicht belüftet wird. Und unser Hauptaugenmerk bei der Behandlung von einem ARDS ist dann, dass wir eben durch einen idealen Piep dafür sorgen, dass wir einfach die Fläche vergrößern, diese Atelektasen behandeln, die gehen auf, und wir haben diese Bereiche, wo eben Blut durchfließt, bisher nicht oxygeniert wurde, können wir jetzt wieder belüften und da kommt Sauerstoff ran. Bei diesen Patienten ist es wiederum so, dass die haben eine disseminierte virale Pneumonie, überall sind Entzündungen. Und da gehen nicht Bereiche zu, die nicht belüftet werden, sondern die werden einfach nur maximal perfundiert. Da haben wir einen Extremen in eine Hyperperfusion. Und diese Hyperperfusion führt aber trotzdem natürlich dazu, dass die Patienten an der Stelle, dass da die Erythrozyten nicht genug Sauerstoff abbekommen. Und das ist halt auch noch ein Grund, warum letztlich der Piep keinen Effekt hat. Wir haben alle Bereiche in der Lunge sind gut belüftet, aber wir haben eben gerade Bereiche, wo wir eine Entzündung haben, wo trotzdem ein eingeschränkter Gasaustausch stattfindet. Und dieser Bereich wird eben maximal durchblutet. Auch noch ein Grund eben, warum da kein oder warum der hohe Piep da nicht sinnvoll ist.
Also Sie haben VP-Mismatch, aber nicht auf der Ventilationsseite, wie wir es gewohnt sind, sondern auf der Perfusionsseite.
Genau.
Der Hyperperfusion, genau. Also finde ich einen ganz wichtigen, unterstreichenswerten
Punkt. Genau, da wird es dann nachher nochmal spannend, wenn wir sozusagen, vielleicht haben wir noch die Zeit, dass wir ganz kurz sozusagen über unsere kleinen Tricks, die wir haben, die wir dann noch anwenden können, wie wir da so ein bisschen mitspielen können. Aber Lars hat es auch schon angedeutet. Das, was ich gerade beschrieben habe, ist der Patient mit der Covid-Pneumonie. Punkt. Aber der Patient, der zu uns kommt, der hat eben nicht nur eine Covid-Pneumonie. Der wiegt leider 140 Kilo. Der hat schon Atelektasen woanders. Der wird von seinem Bauch, drückt unten Zwerchfell hoch. Der hat Kaudal, hat der Atelektasen. Der braucht mehr Piep als 10 wahrscheinlich. Jeder Patient, der dick ist, muss man sich auch mal dran gewöhnen, der übergewichtig ist, wird wahrscheinlich ein Piep jenseits der 10, selbst wenn wir den im OP haben, brauchen, weil er schneller Atelektasen entwickelt. Der Patient, der zu uns kommt, der liegt vielleicht schon seit 5 Tagen auf dem Rücken, weil es ihm ja nicht gut geht. Sprich, der hat unter Umständen vielleicht Atelektasen im dorsal. Oder der Patient hat eine virale Pneumonie oben drauf, eine Superinfektion. Der hat irgendwo einen Bereich, wo er doch deutlich Infiltrate hat. Der braucht natürlich auch wieder, der braucht mehr Piep. Und eine der Hauptprobleme wird bei diesen Patienten darin bestehen, dass wir genau diese Patienten erwischen oder vielleicht auch die beim gleichen Patienten unterschiedliche Krankheitsphasen erfassen, wo wir sagen, wir sind jetzt in dem Bereich, wo er doch mehr Piep braucht, wo er die von dem Piep profitiert. Da sind die, da ist die, der Bereich sehr dynamisch, auch was wir nicht typischerweise kennen, muss ich ganz ehrlich sagen, von unseren ADS-Patienten. Der typische ADS-Patient, der kommt zu uns. Also Hauptaugenmerk erstmal den richtigen Piep rauszufinden. Klar, so wie jetzt auch, aber da ist der Piep eben deutlich höher meistens. Den stellen wir ein, machen Filter dran, entziehen Wasser und alles wird gut. Und dann regeln wir den Piep runter. Und bei den Patienten, die intubieren wir, die haben den Piep von 8, ist alles gut und nach 3 Tagen können die unter Umständen leider blöderweise eine Superinfektion bilden. Und dann merkt man, dass man plötzlich eben einen Piep von 12 braucht. Und dann muss man aber irgendwann, heute haben wir gerade den Punkt, habe ich gerade den Punkt gehabt, wo ich gemerkt habe, Moment, wenn ich dem Patienten, jetzt gerade weil er von der Oxygenierung etwas schlechter wird, wenn wir den jetzt doch mal wieder von dem Piep von 10 auf 14 hochgehen, der wird schlecht. Der ist jetzt wieder in der Phase, wo wir eher runtergehen müssen, weil wir halt die gesunden Areale noch weiter überblähen. Da machen wir dann die Perfusion unter Umständen noch weiter schlecht und dann machen 4 Totraumventilation blöd. Also muss man da einfach immer gucken, immer spielen. Es ist, glaube ich, sind nicht alle Patienten so, dass man ganz genau darauf achten muss, wie muss der Piep sein, aber es gibt halt doch den einen oder anderen kranken Patient, der halt lange beatmet ist, der komplexeren Verläufe hat, wo man genau da darauf achten muss, dass man da einen guten Piep erwischt.
Guten Piep erwischen, das ist ein schönes Stichwort, ja. Wenn es einfach wäre, wäre es nicht auf der Intensivstation. Tipps und Tricks, was können wir noch machen für unsere Patienten? VP-Mismatch bei ADS, sind wir mit der Bauchlage immer noch, eigentlich noch nicht da, wo wir eigentlich hin wollen, dass wir es viel häufiger und viel regelmäßiger machen oder bei allen machen. Proning bei Covid ist noch nicht so ganz klar, weil wir eigentlich nicht so richtig das Atelektasenproblem haben, aber wir trotzdem die Perfusion natürlich dann in anderen Bereichen verstärken können.
Mhm. Genau, also die Bauchlagerung ist generell, gebe ich dir total recht, sind wir bei den ADS-Patienten noch nicht in der Häufigkeit und Extensivität in der Masse da, wo wir eigentlich hin müssen. Mhm. Die klassischen ADS-Patienten gehören eigentlich in den schweren Verläufen alle, dann und wann auf dem Bauch. Bei den Covid-Patienten ist es tatsächlich noch nicht klar, aber wir haben gerade schon relativ ausführlich über die Pathophysiologie gesprochen, sodass man merkt, dass diese Patienten von der Bauchlagerung häufig wenig bis gar nicht profitieren. Und dann kommt man tatsächlich in eine Nutzen-Risiko-Abwägung, weil eine Bauchlagerung bei einem so schwer kranken Patienten ist natürlich auch mit einem Risiko verbunden. Ja. Was man aus unserer Sicht jetzt bei den meisten Patienten wahrscheinlich nicht zwangsläufig in Kauf nehmen muss. Anders sieht's aus, wenn die Patienten dann tatsächlich ihre ventilatorassoziierte Pneumonie obendrauf kriegen, die bakteriell, dann sieht das wieder anders aus. Aber die reine Covid-Pneumonie wird in den allermeisten Fällen von einer Bauchlagerung wahrscheinlich nicht so profitieren.
Zumindest nicht, also ich glaube nicht in dem Fenster, in dem wir sie sehen. Ich glaube, also es gibt einen Haufen Berichte aus Italien, die sagen, solange die noch nicht intubiert sind, sollen die sich bitte auch mal gerne auf den Bauch legen.
Unbedingt. Ja, viel bewegen, genau.
Also Self-Proning, das scheint mir eine gute Idee zu sein, aber auf ITS nicht so richtig realisierbar.
Im Gegenteil ist das, was wir bei den Patienten, also in den späteren Krankheitsphasen, was wir da merken, ist, dass die Patienten mit Lagerungsmanövern sehr fragil werden, was die Lungenfunktion angeht. Also allein, wenn man die Patienten im Rahmen der normalen Pflegemaßnahmen links, rechts auf die Seite legt, einfach um eine Dekubitusprophylaxe zu machen, das geht häufig schon mit einer respiratorischen Kompromittierung einher, mit einer, was man den Sauerstoff hochstellen muss, sodass man in den späteren Phasen eher von ausführlichen Lagerungsmanövern, wie zum Beispiel Bauchlagerung, eher Abstand nehmen sollte, zumindest so unsere Erfahrung, dann lieber in Ruhe lassen, ja, und weitere Tricks aus dem Hut zaubern.
Stichwort.
Genau,
Wer A sagt, muss auch B sagen.
Er hat A gesagt.
Na dann mach mal die Trickkiste auf.
Genau, also so wahnsinnig viele Tricks bei der Beatmung gibt's letztlich gar nicht. Also essentiell, glaube ich, merken muss man sich, man kann halt nicht nach Standard FiO2 hoch, also Piep hoch. Da muss man halt ein bisschen ausprobieren, ein bisschen spielen. Es gibt ja diese Piep-Tabellen. Man kann auch einfach einen klassischen Piep-Trial machen. Also sprich, wir lassen mal Piep von 10 gucken, wie er ist. Dann machen wir mal einen von 7, messen eine BGA 2 Stunden später und machen
Martin,
mal.
Du lenkst ab.
Ja.
Beim Piep waren
und
wir
dann,
schon.
Und
Tricks,
dann,
wir wollen Tricks.
Genau,
schmutzige Tricks und weniger schmutzige
genau,
Tricks.
Genau, es gibt was man machen kann, ist, dass man zum Beispiel NO vernebeln können. Mhm. NO führt letztlich dazu, dass wir halt NO, das Schöne beim NO ist, war so Dilatator, und beim Vernebeln haben wir die schöne Situation, dass die Bereiche, die besonders gut ventiliert werden, werden auch entsprechend mehr mit NO versorgt, und entsprechend in diesem Bereich haben wir dann eine Vasodilatation. Und wenn wir schon Bereiche haben, wo wir vielleicht doch einen Infekt haben, wo wir vielleicht doch einen Bereich haben, wo der Gasaustausch nicht so gut ist, also gerade wo wir eine hohe Entzündungsphase haben in diesen Bereichen, dass vielleicht NO in diesem Bereich nicht so hundertprozentig wirkt, und aber vor allen Dingen auch in diesem Bereich wirkt, wo keine Entzündung ist. Und wir dafür sorgen, an diesen Stellen die Durchblutung zu erhöhen, an denen, die nicht diese Hyperperfusion haben, und diese Stellen besser perfundieren lassen, und da eben der Sauerstoff, der da mit 100% hoffentlich ankommt oder mit 80% ankommt, leichter übertragen wird. Also sprich, so steht es auch bei uns in der SOP. Die ECMO ist absolut ganz hinten, nach viel Diskussion, und da muss der Patient wirklich, anders als das vielleicht beim anderen ARDS haben, der muss mindestens 100% Sauerstoff haben, und der muss mindestens einmal einen Versuch mit NO gehabt haben. Dahinter steckt noch ein anderer Punkt. Wir haben aus Italien, und tatsächlich glaube ich, gibt es mittlerweile auch schon Veröffentlichungen, die darauf hindeuten, dass die Patienten Störungen der Gerinnung haben und Mikrotromben bilden. Und man sieht bei den Patienten, durchaus bei den Verstorbenen, häufig Zeichen von einer Rechtsherzbelastung. Ich bin mir nicht so sicher, ob jetzt die Rechtsherzbelastung durch die Mikrotromben kommen, sondern wir sehen halt typischerweise Patienten, die eine Hypoxie zum Beispiel haben, häufig auch eine Rechtsherzbelastung. Und außerdem, jeder Intensivpatient wird irgendwann, sieht in der Patho immer aus, als hätte er eine Rechtsherzbelastung gehabt. Aber jedenfalls haben wir Patienten, die haben die bilden Mikrotromben, und wir haben vielleicht kleine Lungenembolien überall. Und auch da versuchen wir letztlich mit NO die Perfusion an anderen Orten zu verbessern, die Rechtsherzbelastung zu verringern, und haben vielleicht auch über diesen Weg zusätzlich noch eine Verbesserung der Oxygenierung. Also zwei gute Gründe, warum man zumindest NO mal probieren sollte.
Das ist halt in der Pathophysiologie begründet, dass das halt anders ist als das ARDS, was wir bis, ich sag mal, Dezember 2019 kannten. Ist das eine Erkrankung, also auch bei dem ARDS, steht in den Empfehlungen, dass man NO nutzen kann, als Versuch probieren kann. Das kann man tatsächlich probieren. Häufig ist es so, dass es der Effekt bei den ARDS-Patienten eher überschaubar ist, so dass es wirklich ein individueller Therapieversuch ist. Bei den Covid-Patienten ist es tatsächlich so, wie Martin gesagt hat, dass man dadurch, dass man keine Atelektasen hat, sondern einfach eine anderweitige Verschiebung des Ventilations-Perfusionsverhältnisses, kann man durch inhalatives NO da wirklich was reißen. Also das hilft den Patienten häufig wirklich, sodass das als Therapieversuch vor der ECMO auf jeden Fall versucht werden muss, aus unserer Sicht. Genau, das ist quasi der Trick für die Behandlung der Patienten vor der ECMO.
Man muss nur einmal dekonnektieren, ne? Das ist wie der Aerosol.
Ja, aber da kann man ja klemmen. Oder aber die Ventilatorfunktion nutzen.
Ja, ihr habt ECMO noch gesagt. Ihr seid beide hier auch Teil des ECMO-Teams und somit an der vordersten Front, wenn es da um Implantationen geht. Wenn es irgendwie Fragen gibt, landet es immer bei euch. Wie stehen wir dazu? Also ihr habt schon gesagt, letzte Wiese.
Ja, ECMO ist ja immer letzte Wiese.
Klar,
also ein Rescue-Verfahren. Ist immer ein absolutes Rescue-Verfahren. Das muss man sich halt immer klar machen. Machen wir uns das vor, es macht Spaß. Ja, ECMO kanulieren, ECMO machen, ECMO-Patienten fahren macht Spaß.
Also macht den Ärzten Spaß.
Das ist und es ist ein sehr komplikationsarmes Verfahren geworden in Relation zu dem, was am Anfang damit war. Nichtsdestoweniger, es ist ein hochinvasives Verfahren, es ist ein komplikatives Verfahren und es hat für die Patienten viele Implikationen. Also von der Gerinnungshemmung mit Blutungsrisiko angefangen bis zu Langzeit-Outcome und so. Also ECMO ist kein benignes Verfahren. Aber das muss man sich in jedem Fall gut überlegen. Bei den Covid-Patienten ist es tatsächlich so, dass wir die Indikation noch restriktiver stellen, als wir das bei den anderen Patienten stellen. Erstens, ganz logistisch, organisatorisch, wenn wir alle Patienten, die in Richtung ECMO gehen würden, wir sagen, wir kanulieren die, dann kommen wir nicht weit, weil so viel Sets, so viel Konsolen gibt's überhaupt nicht. Wir haben ja schon mit den Respiratoren Probleme. Also das ist das eine. Das zweite ist, dass die Patienten davon nicht zwangsläufig profitieren. Was wir mit der ECMO ja eigentlich schaffen bei den ARDS-Patienten, ist, dass wir einen Lungrest machen. Dass wir quasi die Lunge nicht mehr lungenprotektiv beatmen können, und ehe wir die Lunge kaputt beatmen, nehmen wir sie aus der Gleichung raus, oxygenieren das Blut extern und geben der Lunge Zeit zu heilen. Dieses Problem haben wir bei den Covid-Patienten ja aber gar nicht häufig, sondern wir haben ja das, wir können die Patienten, das hat Martin vorhin gesagt, die Compliance ist gut, wir brauchen keinen hohen Piep, wir kriegen vernünftig die Tadalafil-Hemolymer rein. Wir können eigentlich mit den konservativen Maßnahmen, die wir machen, einen guten Gasaustausch erreichen, sodass die ECMO erst sehr, 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 sehr spät dann auf den Plan treten würde.
Also ich glaube, also die Italiener haben bei 1600 Intensivpatienten 5 ECMOs. Jetzt kann man sich darüber streiten, haben sie es nicht mehr geschafft, weil sie überrannt wurden? Glaube ich nicht. Ich glaube, oder haben sie vielleicht die Indikationen nicht in Anführungsstrichen, sag ich mal, so großzügig wie sonst gestellt? Wir wissen ja irgendwie große Diskussionen, in welchem Alter machen wir noch welche Maßnahmen. Ich glaube, dass sie die Patienten, die sie auf Intensivstationen behandelt haben, da brauchten sie im Regelfall bei den jungen Patienten oder bei den Patienten, das heißt jung, also alle unter 70, werden sie wahrscheinlich einfach keine ECMO gebraucht haben, weil es einfach so geht. Und ich habe mir ist tatsächlich mal durch den Kopf gegangen jetzt, ich glaube, dass die Patienten, die wir hatten, die intubiert waren im Rahmen dieser Covid-Pneumonie und extubiert waren, was einem auffällt, wenn man mit diesen Patienten arbeitet, ist, die Patienten werden extubiert, also entweder weil sie sich selber extubieren, dann hat der Patient meistens recht, oder weil sie halt einfach so gut sind, dass wir sagen, wir ziehen den Tubus raus. Dass wir im Nachhinein sehen, die sind fragil. Also da auch das schon am Tubus. Die laufen mit 60% Sauerstoff, man hat die haben ein PaO2 von 80. Man macht mit denen exakt nichts. Die haben PaO2 von 60 plötzlich. Man macht mit denen weiterhin nichts und die haben beim nächsten Mal ein PaO2 von 90. Warum auch immer, es ist so. Und wir reden da über wenige Stunden. Und genauso ist es, wenn die extubiert sind. Dann laufen die mit 2 Liter, waschen sich selbstständig, sind im Bett, gehen auf die IMC-Station und die IMC-Station ruft an und sagt, der dekompensiert hier. Der kommt, okay, kommt wieder runter mit 10 Litern Sauerstoff. Halbe Stunde später 4 Liter Sauerstoff. Komplett entspannt. Warum auch immer, wir wissen es nicht. Das heißt, die sind sehr fragil. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, wenn ich sozusagen meine Erfahrung mit den Patienten, die wir an der ECMO haben, heißt, bevor wir die ECMO entfernen, warten wir immer und gucken, dass die wirklich gut sind, dass die wirklich sicher sind. Dass sie auf der sicheren Seite sind, ja. Und ich glaube, bei den Patienten würden wir echt lange zum Teil ECMO machen, weil wir merken würden, oh, jetzt ist aber wieder ein bisschen schlechter. Na, dann lasst mal noch, wir warten mal noch 1-2 Tage. Und wir wissen ja beim Tubus, wenn wir einen Tubus rausziehen, dann sind wir so, naja, den können wir auch mal wieder schnell wieder reinstecken. Und bei der ECMO ist man dann so, dass man sagt, ja, jetzt, bevor wir den rausziehen, müssen wir wirklich sicher sein. Und ich glaube, wir hätten wahrscheinlich Patienten, die wir jetzt hatten, die hätten wir länger an der ECMO gehabt, als wir sie beatmet hätten, weil wir einfach auf Nummer sicher sehen wollen. Das tendenziell heißt nicht, dass wir nicht eine ECMO machen sollten, wenn die Indikation da ist, aber ich glaube eben, das ist noch ein Nachteil mehr von der ECMO.
Ich versuche da so ein bisschen eine Brücke jetzt zu schlagen. Was im Subtext so jetzt gerade so ein bisschen mitschwang, ist, dass wir auf der Intensivstation, solange wir unsere Patienten da am Tubus haben und beatmet, die kontrolliert beatmet sind oder wie auch immer beatmet sind, wir eigentlich gar keine so großen Sorgen haben, was die Oxygenierung angeht. Also klar, your mileage may vary, aber dadurch, dass wir eben kaum ECMO-Indikationen stellen, dass wir den FiO2 relativ zügig von diesen 1,0 auf niedrigere Werte reduzieren können, haben unsere Patienten neben ihrer Pneumonie-Komponente ja noch ein anderes Problem, was sie so fragil macht. Und das ist wahrscheinlich dann die Immunreaktion oder die Prozesse, die der Körper dann in der Zwischenzeit mit dem Virus ausficht. ihr wisst schon, in welche Richtung ich da gehen möchte.
Ja, du schlägst eine genau, Brücke also, in ein sehr tiefes Fass.
Also ja. das hat so ein bisschen das Problem. Also ich habe ja vorhin schon dargestellt, wie schwierig es ist, sozusagen bei diesen Patienten den Piep zu finden. Und dann habe ich schon gesagt, weil wir haben die Patienten mit der einfachen Covid-Pneumonie. Und ich habe gestern gerade mit Freunden gesprochen und die nicht Mediziner sind und eine der Fragen war so, ja, erzähl doch mal Martin, wie schlimm ist denn das jetzt, wenn ich das jetzt kriegen würde? Und da würde ich sagen so, ist wahrscheinlich nicht schlimm. Also im schlimmsten Fall kriegst du halt eine Pneumonie, weil du hast keine Vorerkrankung. Kann nicht viel passieren. Ich glaube, es gibt so, der Raucher, der muss Angst haben, weil da kann so eine Pneumonie an sich schon viel Lungenschaden machen. Was wir allerdings nicht voraussehen können, und das wird wahrscheinlich eines der Probleme sein, warum auch junge Patienten so schwere Verläufe haben, ist die Immunantwort, die sich plötzlich, die einfach so kommen kann, die sozusagen schon in der Frühphase sein kann und sehr stark sein kann und dazu führt, dass viele Zellen kaputt gehen. Und was wir gerade erleben, ist, dass es auch durchaus, jetzt gerade 2 Wochen her im Lancet nochmal erschienen. Wahrscheinlich gibt's bei den Patienten ein nicht häufig, aber häufiger auftretend als sonst bei Viruspneumonien, ist, dass wir noch eine deutlich überschießende Immunantwort mit einem leichten zeitlichen Versatz haben. Bei uns fällt jetzt andauernd das Stichwort, wir HLH. Mhm. Jetzt musst du mir wieder helfen, Lars.
Jetzt bin ich wieder dran.
Ist,
man kann Lars googeln.
Genau, Lars googelt nebenbei.
Ja. Lymphohistiozytose, jetzt habe ich wieder den Anfang vergessen. Also jedenfalls,
das.
Genau, das, womit wir uns als Anästhesisten nie beschäftigen mussten. Sprich, also letztlich geht es nur darum, zur Vorstellung. Also wir haben ein Virus, den sehen wir als Trigger. Der Virus geht in die Zelle, Immunsystem antwortet ganz normal drauf. So weit, so gut. Und dann gibt es leider Patienten, da schießt diese Immunantwort durch Zytokine, die werden massenhaft ausgeschüttet und diese Immunantwort ist komplett far away von dem, was sein muss. Und leider so weit, dass wir zum Beispiel plötzlich Leukozyten von 100.000 haben. Weil einfach wahnsinnig viele Leukozyten gebildet werden.
Also hämophagozytische Lymphohistiozytose.
Jedes Mal.
Ja, es ist ein schwieriges Wort für Anästhesisten. Internisten liegt das, glaube ich, leichter auf der Zunge.
Und wir haben dann wahrscheinlich einen Teil der Patienten, wo man dann irgendwann den Punkt erwischen muss, wo man eher eine immunsuppressive Therapie fahren muss. Und das ist natürlich wahnsinnig schwierig. Wir haben auf der einen Seite eine Viruspneumonie mit einem aktiven Virus und plötzlich haben wir die Situation, wo das Ganze kippt und nicht mehr der Virus an der Schwere der Erkrankung schuld ist, sondern das eigene Immunsystem, wo man dann immunsuppressiv arbeiten muss. Also man kann es so ein bisschen mit einer Sepsis vergleichen, wo wir ja auch sagen, dass eigentlich die Immunantwort das, was ein Problem macht. Wir haben allerdings diesmal kein Problem, dass wir sagen, wir haben ein Kreislaufproblem, damit haben die tatsächlich kein Problem, sondern wir haben, zum Beispiel ist die Lungenfunktion einfach schlecht, weil halt unsere Abwehrzellen anfangen, unsere eigenen Lungenzellen zu fressen.
Ja, ist quasi ein autoimmunes Krankheitsbild, ne? mit zytotoxischen T-Zellen, was typischerweise mit einer Zytopenie einhergeht, also eine Neutropenie mit einer Thrombozytopenie. Und da ist halt genau auch wieder der Mut, da in dieser Phase, wenn man das diagnostiziert, da gibt es einfach Kriterien für, kann man sich angucken, dass man diese überschießende Immunreaktion hat, diese selbstschädigende autoimmune Reaktion, dass man dann quasi in einer Phase von Infektion, von nachgewiesener viraler, vielleicht auch nachgewiesener bakterieller Infektion eine Immunsuppression machen muss, um dieses Krankheitsbild in den Griff zu kriegen. Und das ist eine Entscheidung, die man natürlich nicht leichtfertig trifft, aber das sehen wir tatsächlich bei den Covid-Patienten häufiger und gar nicht so überraschend, vor allem bei den jüngeren Patienten, weil die haben halt noch ein ausgeprägtes Immunsystem. Ja, in dem Alter wird die Immunantwort schwächer, das wissen wir. Bei den jungen Patienten, die haben halt häufig diese ausgeprägten Immunreaktionen. Und da gibt's Antikörper, Da gibt es IL-6 Antikörper, die als Nebenwirkung Immunsuppression machen, wie als Hauptwirkung auch. Aber womit man dieses Krankheitsbild, was quasi das einzige Therapeutikum für dieses Krankheitsbild ist, man muss sich halt mit der Diagnose sicher sein und den Mut haben, diese Therapie zu machen. Genau.
Ja, also mich fragen würde, glaube ich, die ganzen, also nochmal zur Beruhigung für alle, wenn man sich die Zahlen aus Italien anguckt, diese Fallsterblichkeit bei unter 40-Jährigen bei 0,2%, unter 50-Jährigen irgendwie 0,5%
oder so.
Und wir fangen in dem Bereich dann über 60, da geht's hoch. Und ich glaube, dass der 80-Jährige, der stirbt im Regelfall an der Pneumonie, an der einfachen Pneumonie, an der irgendwann Hypoxie, unter Hypoxie, irgendwann Rechtsherzversagen. Und dann stirbt er daran. Und die jungen Patienten, die schweren Verläufe haben, auch da werden wir Patienten dabei haben, die wissen vielleicht dass sie irgendeine chronische schwere Erkrankung haben oder sie haben eine bekannte chronische Erkrankung, die sterben dann halt auch durchaus mit ihren 45 Jahren. Es gibt halt einen Teil der jungen Patienten, die genau diese sehr ausgeprägte Immunantwort haben und die muss man dann halt erwischen. Deswegen haben wir ein extrem aufwendiges Labor, was die Patienten bei uns kriegen. Also als Tipp ist da Ferritin tatsächlich und da gibt es auch mittlerweile viele Angaben in der Literatur, dass Ferritin ein guter Marker ist, um zu gucken, wie ist die Immunantwort, ist die überschießend? Bei sehr stark erhöhten, also deutlich im vierstelligen, fast fünfstelligen Bereich an Ferritinwerten ist wahrscheinlich die Immunantwort deutlich überschießend. Man muss deswegen jetzt nicht jeden Patienten direkt mit IL-6 Antikörper beschießen oder jeder Patient gleich Prednisolone. Es gibt ja auch die große Frage, sollen die Patienten Prednisolone bekommen? Ist eine individuelle Entscheidung und ist halt abhängig davon, wie der Verlauf ist. Ich glaube, dass ein Teil der Patienten, junge Patienten, auch die überschießende Immunantwort haben, aber die fangen sich selber wieder ein. Mhm. Und dann gibt es einen Teil der Patienten, wo man merkt, da geht es einfach nicht in die richtige Richtung. Und dann muss man spätestens dann sicherlich auch mit einer immunsuppressiven Therapie einsteigen.
Das ist das, was mich so fasziniert an dieser Erkrankung, dass wir an so vielen Stellen, dass das so eine dynamische Verläufe, ob das jetzt die Beatmungsparameter sind oder eben die Infektwerte. Das ist das, was spannend ist, aber was auch so frustriert ist, also so frustrierend ist und was uns so hilflos macht, dass wir eben kein Patentrezept haben wie
High-Peep-Strategien
oder.
Man darf halt nicht vergessen, diese Erkrankung ist noch kein halbes Jahr alt.
Ja, und dafür wissen wir schon eine ganze Menge.
Dafür wissen wir schon, genau das ist der Punkt. Dafür wissen wir wissenschaftlich, auf einer wissenschaftlichen Ebene schon sehr, sehr, sehr viel. Da haben viele Leute sehr gut gearbeitet und wir haben jeden Tag neue Erkenntnisse, die uns auf der einen Seite frustrieren, auf der anderen Seite aber auch ermutigen. Also da ist halt einfach sehr, sehr viel im Fluss. Und ja, ich stimme dir zu, es ist sehr, macht sehr viel Spaß, sehr spannend.
Ja, genau. Also auch wieder relativ beruhigend, dass wir zum Glück die Situation haben, dass wir in einem Haus der Maximalversorgung arbeiten, wo halt viele erfahrene Leute sind und dass wir dann zum Beispiel auch einfach Kontakt aufnehmen können mit unseren Hämato-Onkologen, weil es ist auffällig, wenn jemand plötzlich PCT fällt, ist quasi fast nicht mehr nachweisbar, IL-6 fällt, ist nicht mehr nachweisbar und man hat plötzlich Leukozyten.
Dann explodieren die Leukozyten, ja.
Also wahnsinnig mehr und macht alles, dass man dann natürlich nochmal sprechen kann mit den Hämato-Onkologen, die sagen, eine Leukämie schließen sie aus. Und dann kommt einer plötzlich auf die Idee, dass sie sagen, ich weiß doch, da gibt's dieses Krankheitsbild und nochmal nachrecherchieren und nochmal schauen. Und es ist, also dieses HLH ist jetzt nichts, was jetzt sozusagen neu erfunden wurde durch die Covid-19-Situation, sondern es ist eine Erkrankung, die Hämato-Onkologen zum Beispiel kennen, ganz häufig von EBV-Infektionen. Und wir konnten uns tatsächlich dann auch daran erinnern, dass wir eine Patientin hatten, eben gerade mit einem ARDS, mit einer EBV-Infektion, die eine Superinfektion hatte. Und wir mussten uns dann mal erklären lassen, das ist gar nicht so lange her, was die da eigentlich behandeln. Die behandeln einerseits EBV und geben gleichzeitig eine immunsuppressive Therapie und zwar genau deswegen, weil die Patientin einfach eine Situation hat, wo der eigene Körper zum einen die EBV-Infektion bekämpft, aber gleichzeitig halt auch überschießend ist mit ihrer Reaktion. Also wie gesagt, ist halt ganz erfreulich. Ich glaube, wenige Fakten sind absolut, oder wenige Erkrankungspunkte sind absolut neu an der Erkrankung, mhm. sondern es sind halt viele Aspekte, die man aus anderen Punkten kennt. Und da ist halt schon ganz spannend, wenn man so eine Expertise hat. Gestern war es besonders spannend, muss ich sagen, weil plötzlich zwei ältere Kollegen aus der inneren Medizin kamen und sagten, genau diese Reaktion mit den überschießenden Leukozyten, kennen Sie von vor 30 Jahren von HIV, hatte fast jeder zweite Patient. Und dann liest man tatsächlich nach und die hatten früher, ich weiß nicht, ob es aktuell noch so ist, aber tatsächlich hatten die relativ häufig, nachdem die dann antiretrovirale Therapie bekommen haben, haben die auch so eine überschießende Immunantwort gebildet. Allerdings, wenn man sich dann mal, da hatte ich gestern ein bisschen mit beschäftigt, im Regelfall 44 Tage, nachdem die antiretrovirale Therapie begonnen haben. Das sehen wir eben nicht. Wir sehen das jetzt nach einer Woche oder jetzt gerade nach zwei Wochen. Aber wie gesagt, da ist halt ganz spannend, dass da einfach, da braucht man sicherlich ein bisschen Erfahrung dafür, da braucht man das Glück, dass man halt viele Experten hat, die man dann zusammenbringen muss.
Also die nächste SARS-CoV-Pandemie kann sich warm anziehen. In 10 Jahren.
Mal gucken, ob sie wieder von der Fledermaus oder
vom Kamel.
Ja, du hast jetzt antiretrovirale Therapie gesagt. Muss ich natürlich auch draufschlagen sofort. Ja. Bevor wir so in Richtung medikamentöse Strategien, Ideen, Hypothesen gehen, da gibt's ja noch gar nicht so richtig wasserdichte Medikationspläne, die man da so geben kann. Will ich noch das Stichwort Cytosorb und Nierenersatz noch in die Runde werfen zur Immunmodulation oder vielleicht zum Abfangen von den toxischen Zytokinen, mit denen wir da zu kämpfen haben. Und Nierenversagen ist auch noch so ein Nebenprodukt von diesem fiesen Virus, was wir auch relativ häufig sehen oder was zumindest häufig beschrieben ist.
Ja, also Nierenversagen sehen wir häufig. Das sehen wir generell in der Intensivmedizin häufig bei kritisch kranken Patienten. Das ist, glaube ich, nichts, was einem die Schweißperlen auf die Stirn treibt, sondern da macht man halt, die Patienten brauchen eine Dialyse, Punkt. Ja, das muss man ihnen halt geben. Und im Normalfall, wenn die Nieren vorher nicht geschädigt waren, werden die mit Abklingen des Krankheitsbildes wieder anfangen. Also Nierenersatzverfahren muss man können, muss man, glaube ich, einsetzen. Aber ist nichts, was jetzt exorbitant schwierig ist, sondern es ist, muss man halt machen.
Ich wollte das Cytosorb nochmal unterstreichen.
Und Cytosorb ist halt ein Verfahren, was tatsächlich viele Mediatorstoffe, viele Interleukine, viele Zytokine adsorbieren kann. Also Cytosorb jetzt nicht als Markenname, sondern als Überbegriff für Zytokinadsorptionsfilter.
Ja, bis jetzt haben wir noch keine Interessenskonflikte.
Ja, wäre den Anfängen. Also Zytokinadsorption ist ein spannendes Thema. Wenn man sich die experimentelle Daten anguckt, wird viel von diesen Stoffen gefiltert. Das kann man auch beim Menschen im Labor sehen. Also wir bestimmen dann typischerweise IL-6 und sehen halt einen IL-6-Peak, fangen mit der Zytokinadsorption an, dann fällt das IL-6 ab und in den allermeisten Fällen stabilisieren sich die Patienten darunter auch. Das Problem dabei ist halt, man weiß halt nicht, was man an negativen Effekten auslöst, wenn man diese Zytokine abschöpft. Ja, also die haben ja evolutionär mit Sicherheit einen Sinn. Sonst wären wir alle nicht da. Weil diese Reaktion haben wir alle. Da ist wieder genau der Punkt, wenn es überschießend ist, wird es selbstschädigend. Man weiß halt nicht, wie viel IL-6 positiv ist und ab wann es negativ wird. Deswegen, also wir machen es tatsächlich vom IL-6 abhängig von hohen IL-6-Werten, von einer kritischen Erkrankung und reevaluieren dann aber kurzfristig in 6 bis 12 Stunden Intervallen, ob wir den Zytokinfilter weiterführen, ob wir ihn wechseln oder ob wir die Therapie damit beenden. Ja, weil, wie gesagt, also die Evidenzlage, ob man damit nur Gutes tut, ist halt dünn. Und es ist sicherlich eine Maßnahme, um das Labor schöner zu machen. Das auf jeden Fall. Vielen Patienten wird es zu einem gewissen Punkt helfen, aber halt, man darf das und sollte das nicht unendlich machen. Länger als 3 Tage sollte man so ein Filter tatsächlich nicht einsetzen.
Bevor wir zum Schluss kommen, Müssen wir noch einmal zusammenfassen, wie schlecht die Datenlage zur medikamentösen Therapie ist. Das wollen wir nicht unerwähnt lassen. Da gibt's Theorien, es gibt Strategien, Ebola-Medikamente, HIV-Medikamente, Malaria-Medikamente.
Sind ja alles Virusmedikamente, muss ja funktionieren.
Hat ja schon mal bei anderen Sachen funktioniert. Ja,
soweit die Theorie. Ja. Das ist halt genau das. Es sind Theorien. Ja, man hat das für irgendwelche Viruserkrankungen eingesetzt. Wir wissen, dass es ein Coronavirus ist. Coronaviren gibt's halt immer mal wieder. Ja, das sind normale Erkältungsviren. Wir wissen, dass bestimmte Medikamente bei ähnlichen Viren mal geholfen haben. Und deswegen wendet man es halt an. Aber auch da, die Erkrankung ist kein halbes Jahr alt. Wir lernen erst gerade, was hilft und was nicht hilft. Und viele Ideen, die man hatte, mit scharfen Geschützen zu schießen, zeigen sich im Moment als wahrscheinlich gar nicht hilfreich. Andere Medikamente, die man gesagt hat, ja, kann man einsetzen, hat wahrscheinlich keinen großen negativen Effekt. Da lernen wir gerade, dass die wahrscheinlich die potenteren sind. Und sehr spezifische Medikamente, die für andere hochgradig kritische Erkrankungen entwickelt worden sind, aber noch nicht zugelassen sind, haben auch die Idee, dass sie helfen könnten, aber darüber wissen wir noch nichts. Also, ganz praktisch, Hydroxychloroquin ist ein Medikament, was für Malaria eingesetzt wird, was zumindest Stand heute wahrscheinlich die beste Potenz hat, die Viruslast oder die Virusreplikation und damit die Viruslast zu vermindern. Also es ist kein Therapeutikum in dem Sinne, sondern es vermindert einfach die Virusreplikation, damit die Viruslast und damit hilft es dem Körper, mit dieser Erkrankung fertig zu werden. Das kann man jetzt überlegen, ob er das mit anderen Medikamenten noch kombiniert oder nicht. Da gibt es gerade eine Publikation ganz aktuell, da muss ich noch zeigen, ob eine Kombination mit anderen Medikamenten sinnvoll ist oder nicht. Da gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein. HIV-Medikamente sind genannt worden. Da gibt es die Protease-Inhibitoren, die in der Initialphase der Erkrankung für sehr hilfreich gehalten wurden, wo sich jetzt zunehmend die Datenlage verdichtet, dass das wahrscheinlich gar nicht so hilfreich ist, zumal diese Medikamente ein sehr ausgeprägtes Nebenwirkungsprofil haben. Sodass man von den Medikamenten im Moment eher so ein bisschen abrückt, aber auch das kann morgen wieder anders sein. Morgen kann die nächste Studie rauskommen und zeigen, dass es das Überleben nach 3 Monaten verbessert, dann schwenken wir alle wieder um, also ist alles im Fluss. Das Remdesivir, von dem ja im Moment alle sprechen, das Medikament, was für die Behandlung am Menschen noch nicht zugelassen ist. Das muss man, glaube ich, als allererstes sagen. Das ist ein Medikament, was im Endeffekt an Tieren getestet wurde, was eine Menschenstudie, die es gab, überstanden hat mit wenigen Patienten, aber es ist halt für die Behandlung von Menschen nicht zugelassen. Muss ich also klar machen, dass man dann quasi einen individuellen Heilversuch mit einer Chemikalie beim Patienten macht. Und also aus meiner ganz persönlichen Sicht ist sowas zu machen bei einer so dünnen Datenlage eher fraglich. Aber auch das muss ich zeigen. Also wir haben es halt noch nicht eingesetzt, wir wissen es nicht.
Das ist so ein bisschen eine Verzweiflungstat, weil wir einfach nicht wissen, was wir ansonsten machen sollen, außer so ein bisschen beatmen und warten.
Genau.
Bis die Menschen da selber fertig werden oder die Immunsysteme die Krankheit selber kontern.
Ja, vielleicht folgt das so ein bisschen dem Impuls, wir müssen doch was tun, ja, als einfach nur beatmen. Ich weiß nicht, ob einfach nur beatmen bei den meisten Patienten vielleicht reicht.
Also, genau, also da ist der Punkt, genau, dass wir sagen, jetzt haben wir auch noch die schwierige Situation auf der Intensivstation, dass wir wahrscheinlich zu spät sind. Also genau. Wir haben zwar in unserer SOP auch eine Abfolge eingebaut, aber letztlich muss man sagen, die Patienten kommen ja zu uns, wenn, dann mit einer schweren Pneumonie, das heißt die Virusreplikation an sich ist quasi durch.
Richtig.
Die hat ihr Vollbild. Wenn, dann müsste man die Sachen früher ansetzen. Und so wie Lars sagt, wir wissen bei den Sachen noch nicht, welche wirklich funktionieren. Haben wir jetzt als Intensivmediziner tatsächlich eher so die Aufgabe, diese schwere Phase zu helfen zu überbrücken, Und da liegt mein Augenmerk tendenziell eher darauf, dass wir sagen, wir müssen erfassen, wann der Patient seine Superinfektion bekommt. Wie können wir den Patienten am besten beatmen, so dass die Lunge am wenigsten Schaden hat? Wie können wir vielleicht den Kreislauf unterstützen beim älteren Patienten? Und all solche Sachen. Vielleicht ist es irgendwann so weit, dass wir sagen, wir haben doch noch irgendwie ein Medikament, was wir mit dazu nehmen. Ich glaube noch nicht so richtig dran, dass das denn daran schuld ist, dass der Patient deutlich besser wird.
Glaube ich auch nicht.
Also zumindest bei uns auf der Intensivstation.
Also es sind alles Medikamente, die halt quasi die Virusreplikation hemmen, wie ich schon gesagt habe. Und deswegen muss man das, wenn dann in der Frühphase einsetzen, wenn die Komplikationen da sind, dann kommt man damit wahrscheinlich zu spät. Dann kann das vielleicht unterstützend wirken, aber dann sind die Patienten halt einmal mit Virus infiziert von oben bis unten.
Ja. Das ist auch der Bereich, der in der ganzen Literatur den meisten Veränderungen und der höchsten Dynamik irgendwie unterworfen ist. Sodass man, ich weiß nicht, du hattest neulich einen PubMed-Alert da gesetzt und hast ihn dann wieder ausgemacht, weil es einfach nicht zu bewältigen
war. Der läuft tatsächlich noch und ich bin immer verwundert, ich muss mich nochmal mit PubMed beschäftigen, weil ich kriege immer noch meine Mails jeden Tag. In den letzten 4 Tagen sagen sie immer kein neues Ergebnis. Das glaube ich ja nicht. Wahrscheinlich kommt dann morgen wieder eine Mail, hier 75 neue Paper. Ja. Das ist so das Problem. Also im Moment läuft da noch, man kommt aber tatsächlich einfach nicht hinterher. Und man muss halt sagen, dass halt, das muss man ja auch lernen, dann sind da halt viele Print-Sachen dabei, zum Teil halt, die noch nicht gesehen wurden, gutachterlich, sage ich mal, gesehen wurden. Mit kleinen Fallzahlen, Beobachtungsstudien und so weiter und so fort.
Das ist genau das, was wir nicht wollen.
Ja. Nee, genau.
Und da ist halt, das ist das, was wir halt kriegen und was anderes gibt's einfach nicht.
Was anderes gibt's halt nicht.
Das ist noch zu neu.
Und du musst halt vorsichtig sein, dass du sagst, jetzt haben wir diesen Patienten und da haben wir jetzt die Wunderwaffe. Das ist genau, ich glaube, das ist jetzt in den letzten 1,5 Stunden rausgekommen, dass die Patienten total individuell sind. Und dass es gut ist, dass wir zum Beispiel wissen, dass wir irgendwann mal vielleicht bei dem einen Patienten macht es dann Sinn, dass wir jetzt immunsuppressiv arbeiten und auch so mit abgefahrenen Sachen wie halt IL-6-Antikörper. Aber diesen Patienten müssen wir rauskriegen. Die meisten Patienten sind wahrscheinlich gar nicht so kompliziert. Die meisten Patienten müssen halt beatmet werden, sind im Schnitt 5 bis 6 Tage am Tubus, dann sind sie besser und dann werden sie extubiert, fertig aus. Genau. Aber wenn der Patient komplexer wird, dann kommt halt die Phase, wo wir sagen, jetzt müssen wir nochmal gucken. Und vielleicht ist das auch eine weitere spannende Frage, die wir sicherlich jetzt nicht noch diskutieren können, ist aber die Frage, welche Aufgabe haben wir eigentlich als Maximalversorger? Sollen wir sozusagen alle Patienten nehmen oder sollen wir jeder Patient, der jetzt blöderweise gerade per Rettungsdienst zu uns kommt, der kommt zu uns? Oder halten wir unseren Bereich dafür frei, dass wir sagen, wir nehmen die Patienten, die halt den komplexeren Längenverlauf haben? Das wird nicht möglich sein, wenn man sich die Zahlen anguckt. Einfach dadurch, dass wir sozusagen einfach die größten Kapazitäten haben insgesamt hier bei uns in der Umgebung, werden wir auch am Ende die meisten Patienten sehen. Interessanterweise ist es im Moment gerade nicht so. Wir werden die meisten Patienten haben, weil wir einfach mithelfen müssen. Aber trotzdem wird es irgendwann so sein, dass wir die Anfragen aus anderen Häusern haben und dann haben wir eben die 50-Jährigen, der da liegt und der irgendwie nicht besser wird, der im Moment gerade schlechter wird. Und dann muss man halt sagen, jetzt müssen wir mal gucken, wie kriegen wir da einfach das gut hin, dass wir sagen, den Patient, der muss genau zu uns als der Zentrum mit einer hohen Expertise.
Ja, also ich glaube, das ist das, was uns als Uniklinik auszeichnet, dass wir vielleicht eher als die anderen in der Lage sind, mit experimentellen Methoden noch was zu versuchen.
Einfach ein anderes. Ja, experimentelle Methoden, wie wir schon gedacht haben, die Expertise, die einfach da ist, mit Leuten, die unglaublich viel Erfahrung haben, die Wissenschaft, die unglaublich viel gemacht haben.
Und auch anderen Vernetzungsstrukturen.
Aus ganz anderen Vernetzungsstrukturen, aus ganz anderen Fachabteilungen häufig, die man einfach über einen kurzen Weg ans Bett bekommt. Ich glaube, das ist ein Riesenvorteil an der Uniklinik und ein weiterer Vorteil ist einfach, dass wir halt nicht so sehr in den Fallzahlen und auch in den Verweildauern gefangen sind. Also wir können es uns halt leisten, einen Patienten irgendwie mal 20 Tage eine ECMO zu haben, ohne dass da gleich die Finanzglocke angeht. Weil wenn der Patient das braucht, dann braucht er es eben. Ja, das ist auch unser Auftrag als Uniklinik, als Maximalversorger.
Okay. Gibt's noch was ihr auf dem Herzen habt zu der Thematik, was nicht unerwähnt bleiben soll?
Ich glaube, da kann man ganz viel noch erzählen. Das Problem ist,
ich wollte ganz
erzählen, dass es gibt jetzt nichts sozusagen, wo ich jetzt, wenn ich jetzt nach Hause gehe, da werde ich, das hätte ich noch mitgeben wollen, jetzt unbedingt, weil ich die zweite Chance nicht mehr habe.
Es gibt ja noch ganz viele Chancen.
Ja, genau.
Ja, ja. Immerhin.
Ich glaube, wichtig ist mir, und das hat sich jetzt in der letzten anderthalb Stunden gezeigt, dass halt von einer Erkrankung, von einem Virus reden, der eine Standarderkrankung hat, die sich halt sehr unterschiedlich ausprägen kann. Und dass man halt gucken muss, wie weit kann man diesen Patienten betreuen, wann braucht man mehr Expertise. Und natürlich mir im Herzen ist noch ganz wichtig, der Atemweg, der muss immer vom Besten gesichert werden. genau, aber da sind sie tatsächlich sonst erstmal, glaube ich, die wichtigsten Sachen sind an der Stelle erstmal besprochen.
Denke ich auch.
Dann belassen wir es doch dann für heute dabei, würden uns verabschieden. Bedanken uns für die Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.
Vielen Dank.